Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 41 und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Götze. Und auch in dieser Folge, wie immer, bin ich natürlich nicht alleine. Wir sitzen hier an meinem Esstisch und mir gegenüber sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ganz schön eskaliert sind, wird es heute wieder ein bisschen ruhiger. Nicht übelst ruhig, aber es wird so ein bisschen gediegener, könnte man eigentlich sagen, ne, als in der letzten Folge.
Ein bisschen komfortabler auch.
Ja, genau. Also es wird ein bisschen entspannter, aber trotzdem, nicht zu entspannt.
Trotzdem auch schnell.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen.
Denn wir reden über den BMW Alpina B4 GT und damit den zweiten Alpina nach dem B3 Touring aus Folge 19 und streng genommen das dritte Mal, dass wir hier ja Alpina thematisieren, denn wir haben ja schon eine Sonderfolge zu unserem Besuch bei Alpina gemacht. Falls ihr die noch nicht gehört habt, sollte das auf jeden Fall jetzt irgendwie nachgeholt werden. Und heute geht es um ein Auto, das wir vor Ort gefahren sind. Aber bevor wir wirklich zum Auto kommen, hätte ich gesagt, jetzt erst nochmal der Sound.
Klingt auf jeden Fall gewaltiger, als ich so in Erinnerung habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wir haben uns hier gerade, als wir den Sound in Vorbereitung auf die Folge nochmal gehört haben, haben wir beide gesagt, ja, klingt irgendwie doch lauter und präsenter, als wir gedacht haben. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt nur den Sound gehört hätte, also bin ich ganz ehrlich mit euch, ich hätte es nicht rausgehört.
Ja, geht mir genauso. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen, tatsächlich.
Ja, also könnt ihr mal sehen, wenn ihr jetzt quasi anhand der letzten Folge erraten habt, um was für ein Auto es geht, dann Chapeau, wir ziehen hier unseren imaginären Hut vor euch. Das war nicht so leicht.
Ja, das stimmt.
Und damit sind wir mittendrin in der B4 GT-Folge. Und dieses Auto, das ist ein Sondermodell, das Alpina aufgelegt hat, auf Basis des BMW 4er Gran Coupé der Baureihe G26. Und da habe ich schon wieder was gelernt. Denn eigentlich, glaube ich, sind wir beide ganz gut mit Baucodes bei BMW. Aber G26, das war mir komplett neu. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, welches Auto ist der G26? Ich gesagt, ja, gute Frage.
Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich muss aber sagen, ich bin allgemein bei den neuen Baucodes bei BMW nicht mehr ganz so drin. Also früher würde ich sagen, da kannst du mich alles abfragen, ist gefühlt immer noch im Hinterkopf irgendwo drin. Aber so bei den ganz neuen, da bin ich nicht mehr ganz so firm.
Ja, vor allen Dingen wird es ja auch immer quasi immer mehr, ne? Ja. Immer mehr Modellvarianten, dadurch immer mehr Baucodes, die man sich merken muss. Und wir werden auch einfach älter, muss man
ja,
sagen.
Ja, genau.
Richtig. Kopf voll. Ja. Bei mir alles voll mit so Ferrari F50 und so. Da passt nichts Neues mehr rein. Das ist einfach so.
Musst einfach ein bisschen was vom F50 löschen und dann ein bisschen neue Autos da lassen. Ja,
das bezweifle ich.
Ja, wird nicht klappen, ne?
Das bezweifle ich.
Ja.
Liegt auch daran, dass es keine Quartetts mehr gibt. Von daher, die neuen Daten können nicht mehr so auf mein Gehirn einprasseln.
Ja, stimmt.
So habe ich das ja früher mal gelernt.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, heutzutage sind die ganzen Daten auch wirklich alle so absurd geworden. Also selbst von den Standardautos in Anführungsstrichen. Das ist irgendwie, ist beeindruckt. Eigentlich kaum noch was man so liest, einfach so an Daten. Ne?
Ja, maximal noch niedrige Gewichte.
Ja.
Die beeindrucken einen plötzlich heute.
Gibt's aber das ja auch
war,
immer nicht mehr.
Genau, das war, wenn dann mal ein modernes Auto wenig wiegt, dann sagt man, ui. Das ist aber mal was man sich merken kann.
Das stimmt.
Aber gut, bevor wir jetzt hier direkt zu Beginn schon vom Thema abweichen, konzentrieren wir uns einmal kurz und gehen mal so ein bisschen durch, was das für ein Auto ist. Also 4er Gran Coupé. Für alle, die nicht wissen, was das ist, es gibt ja ein 4er Cabrio, ein 4er Coupé. Und ein Gran Coupé ist also ein viertüriges Coupé. Und da sagen jetzt ja natürlich die Kenner, ein Coupé hat aber immer nur zwei Türen. Ja, das ist nicht das, was wir sagen. Es ist letztendlich eine Limousine mit einem fließenderen Heck, wenn man so will.
Ist ja schon lange nicht mehr so, dass einfach ein Coupé nur noch zwei Türen hatte.
Genau,
ja,
aber ich kriege bis heute Zuschriften, ne? Wenn man sagt viertüriges Coupé, dann sagen mir immer die Leute, die sich ganz besonders gut auskennen, und davon gibt es im Internet ja einige, die sagen, geht nicht. ist kein viertüriges Coupé. Auch ein CLS ist kein viertüriges Coupé.
Ja. Also irgendwo muss ich sagen, so tief im Inneren würde ich denen schon gerne recht geben, eigentlich, weil ich irgendwie für mich auch immer das die Definition vom Coupé war. Aber wie gesagt, da sind wir schon sehr lange von abgewichen und das müssen wir, glaube ich, langsam einfach mal akzeptieren.
Ja, das stimmt. Also, Vierer Grand Coupé ist die Basis und das an sich ist schon interessant, denn es gab auch schon zuvor einen Alpina B4 auf Basis vom F32, F33. Und diesen ersten B4, den gab es ausschließlich als Coupé und als Cabrio.
Mhm.
Den zweiten B4, der im Sommer 2022 vorgestellt wurde, den gab es dann ausschließlich als Grand Coupé.
Ja, finde ich irgendwie verrückt, oder? Also, warum?
Ja, verrückt finde ich es auch, aber ich könnte mir vorstellen, was damit reingespielt hat. Und zwar keine Konkurrenz zum M4. Also Konkurrenz zu einem möglichen M4 vermeiden. Ob das nun aus alpiner Sicht so war oder vielleicht vom BMW vorgegeben wurde, das wissen wir nicht.
Ja.
Aber das war natürlich vorher, beim Vorgänger war es natürlich schon so. Da konnte man sagen, okay, wenn jetzt ein M4 ein bisschen zu doll ist, nimmt man halt ein B4.
Ja, aber das ist ja dann beim B3 und M3 genau das gleiche Spiel. Und
ja.
Da gibt es ja auch beides.
Ja,
sowohl
klar.
Beim Kombi als auch bei der Limousine. Also von daher, also hatten wir ja schon mal und wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber so ein Alpina ist ja von der Charakteristik eigentlich eine komplett andere Richtung. Also ich glaube gar nicht mal, dass es so viele Leute gibt, die sagen, okay, nehme ich jetzt ein M oder ein Alpina, weil das ja schon von der ganzen Philosophie ein komplett anderes Auto irgendwie ist. Deswegen denke ich, ich glaube nicht, dass die sich jetzt so kannibalisieren würden da, aber wie gesagt.
Glaube ich auch nicht.
Ist ja nur Glauben, wir wissen es nicht.
Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass das von Alpina-Seitenwändern vorgegeben wurde.
Vermutlich nicht, ja.
Aber das ist wahrscheinlich ein Thema, was wir jetzt hier auch nicht mehr klären. Dann gucken wir lieber mal drauf. Also B4, eben habe ich gesagt, im Sommer 2022 wurde der eingeführt, wurde dann bis Sommer 24 ungefähr angeboten. Und ab Sommer 24, also vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren, wurde dann der B4 GT vorgestellt. Und der war keine Ergänzung zum Line-Up, sondern der hat den B4 quasi ersetzt.
Genau. Gleichzeitig basiert er dann auch quasi auf dem LCI,
genau.
Also dann auf dem Facelift, ne, vom Vierer. Also dementsprechend war es dann schon, ja, auch so gesehen in der Alpina-Reihenfolge dann auch eine Art Facelift, aber wurde halt nochmal ein bisschen nachgeschärft.
Genau, der wurde leicht überarbeitet, etwas mehr Leistung, ein paar kleinere Sachen noch angepasst. Da kommen wir dann in den einzelnen Kapiteln drauf. Was vielleicht noch ganz interessant ist, es gab auch schon vorher ein GT-Sondermodell bei Alpina. Das war der B5. Der B5 GT war das erste GT-Modell. Dann kamen B3 und B4 GT. Und anders als der B5, der ja stückzahllimitiert war, waren B3 und B4 GT nicht stückzahllimitiert, aber wurden dennoch nur für eine kurze Zeit angeboten, so ziemlich genau ein Jahr, und sind mittlerweile, muss man auch sagen, nicht mehr neu bestellbar.
Genau, also die wurden so gesehen so ein bisschen über die Bauzeit dann limitiert.
Und falls ihr euch wundert, so wie wir das nämlich getan haben in Vorbereitung hier auf diese Folge, wenn ihr jetzt auf die Alpina Homepage geht und da mal guckt in den Konfigurator, da sind B3 GT, B4 GT, aber auch alle anderen Fahrzeuge, die zuletzt noch angeboten wurden, alle noch im Konfigurator. Und da könnte man jetzt ja denken, ja mega, da kann ich mir ja noch meinen Alpina, meinen Wunsch Alpina zusammen konfigurieren. Man kann das zwar machen, wenn man also so ein Konfigurator-Freak ist wie ich, dann kann man da auf jeden Fall noch seinen Spaß. Aber neu bestellen wird schwierig, wobei wir jetzt extra nochmal, um da irgendwie ja Missverständnissen vorzubeugen, nochmal Kontakt zu Alpina aufgenommen haben. Sie haben uns gesagt, es gibt wohl noch einzelne Quoten bei Händlern oder auch direkt bei Alpina, je nachdem. Und es sind auch noch ein paar Lagerwagen da. Also wenn ihr jetzt eine Wunschkonfiguration habt, kann man entweder den Händler oder auch Alpina direkt kontaktieren und dann eventuell geht da noch was.
Wollte sagen, mit ein bisschen Glück kann es sein, dass ihr da noch einen frei konfigurieren könnt und euch noch einen wegschnabuliert.
Genau, und sonst habt ihr einfach ein bisschen Spaß im Konfigurator. Das ist ja sowieso eins meiner liebsten Hobbys.
Ja, und ist auch nicht ganz so teuer, ne?
Ist nicht ganz so teuer und man kann viel ausprobieren, das ist auch schon mal gut, ne?
Ja, das stimmt.
Also in der imaginären Garage, Junge, Junge, die ist full.
Naja.
Immer full.
Aber sowas von.
Ja, das würde ich sagen, reicht eigentlich zur reinen Historie. Wie gesagt, wir haben ja noch die einzelnen Kapitel, in denen wir wirklich detailliert dann auch nochmal auf die Veränderungen zwischen B4 und B4 GT eingehen können. Aber was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, ist, dass wir dieses Auto gefahren sind, als wir in Buchloe waren. Also es ist ein Testwagen gewesen, direkt von Alpina. Von daher an dieser Stelle natürlich auch nochmal besonderen Dank an das Alpina-Team, nicht nur für die Gastfreundschaft, sondern auch fürs Zur-Verfügung-Stellen dieses Fahrzeugs. Insbesondere an Mirko, der uns da vor Ort nicht nur rumgeführt hat, sondern auch das Auto rausgegeben hat. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir in Zukunft nochmal wiederkommen. Ne? Ja. Ich meine, jetzt in Zukunft hat Alpina ja schon gesagt, die Klassik-Abteilung wird jetzt in den Fokus rücken. Ich sag mal so, wir haben Bock.
Oh ja, da sehe ich uns.
Also klassische Alpina, ja, auch besonders schön und besonders hoch bei uns im Kurs. Zur vollen Transparenz euch gegenüber, ihr wisst ja, wir sind immer maximal ehrlich hier. Wir hätten auch einen B3 GT fahren können. Das wurde uns quasi freigestellt, B3 GT oder B4 GT. Und wenn wir ganz ehrlich mit euch sind, aus persönlicher Präferenz hätten wir, glaube ich, beide einen B3 GT genommen. Ne?
Ja.
Einfach, weil das mehr so unser Auto ist. Aber nur für euch haben wir den B4 GT genommen, weil wir ja schon in Folge 19 einen B3 gefahren sind.
Genau. War zwar ein älteres Semester, es war ein F31, aber trotzdem, bevor das dann wieder heißt, zu wenig unterschiedliche Modelle oder sonstiges, nochmal ein Alpina B3, haben wir gedacht, nee, dann nehmen wir doch den B4 GT. Und dann haben wir mit dem Grand Coupé hier auch nochmal wieder eine neue Klasse irgendwie so gesehen.
Ganz genau, ja. Also, nur, dass ihr das mal als Hintergrundwissen habt. Extra für euch sind wir jetzt hier in den B4 GT gefahren und wir hätten den B3 GT genommen.
Mhm.
So sieht das aus. Und damit hätte ich gesagt, starten wir direkt rein ins Design.
Design.
Also, Basis 4er Grand Coupé haben wir ja eben schon gesagt. Es gab übrigens auch, vielleicht das noch als Vollständigkeit, fällt mir gerade so ein, es gab auch ein D4S. Ne? Also es gab auch das Grand Coupé quasi als Diesel von Alpina, das irgendwie nur so zur Vollständigkeit. Und der B4 GT, der ist an einigen kleinen und auch ein paar etwas größeren Details zu erkennen, beziehungsweise auch vom normalen B4 zu unterscheiden. Aber ich hätte gesagt, wir gehen einfach mal wie gehabt von vorne nach hinten durch.
In gewohnter Reihenfolge.
Und damit beginnen wir an der Front und da übergebe ich einfach mal ganz selbstlos an dich.
Mhm. Also erstmal würde ich gerne bei den Scheinwerfern anfangen.
Mhm.
Wir haben ja wie gesagt hier ein LCI-Modell,
ja.
Heißt also wir haben überarbeitete Scheinwerfer, sieht etwas anders aus als beim alten B4, sage ich jetzt einfach mal so, also beim Vor-Facelift. Und da geht es mir tatsächlich ähnlich wie beim M340D aus Folge 36, dass ich fand, dass die vorherigen Scheinwerfer ein bisschen mehr Charakter irgendwie hatten. Jetzt sind die ja relativ plump, die haben ja jetzt nur noch diese zwei Streifen als Tagverlicht. Ich finde, es sieht gut aus, also es passt, aber es ist halt so ein bisschen gewöhnlicher irgendwie. Also ich finde es nicht mehr so prägnant. Beim Vor-Facelift fand ich das stach so ein bisschen mehr raus, hat mir persönlich tatsächlich etwas besser gefallen.
Ja, hast du ja auch schon beim Dreier gesagt, das ist Folge 36, von daher, dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Ist jetzt aber, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man auf die Front schaut, nicht das, was mir als erstes auffällt.
Ich weiß, deswegen habe ich einfach bewusst gedacht, lass uns erstmal auf die Scheinwerfer eingehen.
Schön nochmal um den heißen Brei herum, so, ne?
Genau, richtig. Du meinst nämlich diese seitlichen Lufteinlässe, ne?
Ja, ganz genau. Nee, also der Elefant im Raum ist ja, da das Auto auf dem 4er Grand Coupé basiert, haben wir hier die XXL-Niere, auch beim Alpina.
Ja.
Und ich sag mal so, ich versuche das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Ich habe mich ja mittlerweile an diese Niere gewöhnt. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie so, dass es so im Verkehr raussticht. Aber ich bin immer noch kein großer Fan.
Ja, nett ausgedrückt auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe mich beim M4 und M3 tatsächlich dran gewöhnt. Muss da ganz ehrlich zugeben, dass ich die mittlerweile gar nicht mehr so schlecht finde. Also die Front im Gesamten beim M3, M4. Nicht jetzt explizit nur auf die Niere. Ich glaube, mit der normalen wird es immer noch wahrscheinlich besser aussehen, in meinen Augen. Aber da kann ich irgendwie mit leben. Muss sagen, beim normalen Vierer finde ich es bis heute einfach echt nicht schön. Also ich gucke es an und denke so, das, ja, wie gesagt, man hat es oft genug gesehen, dass man sich irgendwo dran gewöhnt hat, aber es macht es nicht schöner.
Ja.
Es ist einfach nur, ja, man hat sich dran gewöhnt, aber mehr auch nicht.
Jetzt muss man sagen, in unserem Fall ist es nicht ganz so auffällig, was auch relativ ist, weil der Testwagen Shadowline hatte. Das heißt, Der Rahmen der Niere ist geschwärzt. Das heißt, diese einzelnen Elemente in der Niere sind immer noch ja so verchromt oder halt so mattiert. Mhm. Die sind immer noch relativ auffällig, aber der Rahmen ist schwarz. Dadurch geht es ein bisschen weiter in den Hintergrund. Es geht so ein bisschen mehr in das Drumherum über. Wenn man sich mal im Konfigurator anschaut ohne Shadowline, ist es deutlich auffälliger, finde ich.
Und es spielt natürlich rein, dass wir ja auch eine dunkle Außenfarbe haben, ne?
Ja.
Wenn du jetzt natürlich ein weißes Auto hättest, dann bringt auch Shadowline nicht mehr viel.
Nee, das stimmt. Und natürlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, damit kommen wir auch direkt zu etwas Positivem, nämlich der Farbe.
Richtig. Wir haben hier nämlich das Alpina Grün 2. Klassische Alpina Farbe. Wunderschöner Grünton. Also da lasse ich wirklich nichts drauf kommen. Das passt einfach wirklich sowas von gut gefühlt auf alle Alpina Modelle. Da macht man nie was mit verkehrt.
Ja, das ist wirklich so einfach so eine Universalfarbe bei Alpina, könnte ja man fast sagen. Die sieht wirklich so gut aus. Ich persönlich, weil ich aber auch ein riesen Grün-Fan bin, finde auch das Alpina Grün noch mal schöner als das klassische Alpina Blau. Mhm. So, was ja auch eben sehr prägnant und markant vor allen Dingen für Alpina ist. Aber wenn ich das aussuchen könnte, würde ich immer dieses Alpina Grün 2 nehmen. Ich finde, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Super edel, trotzdem besonders, muss man ja sagen. Wobei jetzt explizit beim GT, ne, im Konfigurator, boah, also ich bin froh, dass ich da keinen neuen mehr bestellen kann. Denn da hätte ich wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit, mich dafür eine Farbe zu entscheiden. Und das, obwohl es gar nicht so viele Farben gibt.
Ja, also die Auswahl ist relativ klein, aber sehr exquisit, könnte man fast aber sagen. Aber
extrem geil.
Ja, aber ich hätte gedacht, dadurch, dass es die eine Farbe gibt, und da sind wir wieder bei einem grünen Ton, dachte ich, wäre es bei dir eigentlich schon klar, oder nicht?
Ja, also du sprichst vom Booster Green.
Genau.
Genau, Booster Green, Unifarbe, noch ein Tacken dunkler als Alpina Grün, würde ich sagen. Ist natürlich bei mir absolut hoch im Kurs. Ich meine, ich hatte ja auch ein Auto in der Farbe. Aber es gibt eine Farbe, die ich auf diesem Auto. Ach, deshalb sage ich ja, ich kann mich nicht entscheiden.
Daytona Violett, oder?
Ja. Ja. Daytona Violett, das ist auch einfach eine Macht, muss ich sagen. Also zwischen diesen beiden Farben würde ich wahrscheinlich täglich switchen, wenn ich so ein Auto bestellen würde. Und würde wahrscheinlich 7-mal da anrufen und sagen, ah, doch nochmal anders.
Ja. Also muss ich sagen, verstehe ich komplett. Finde ich auch cool, die Farbe. Wäre absolut nichts für mich. Würde ich niemals nehmen. Aber verstehe ich, ist irgendwie eine coole Farbe. Aber in dem Fall, und ich finde, das können wir jetzt ruhig auch schon vorwegnehmen, bei den GT-Modellen haben wir ja noch immer eine zweite Farbe mit an Bord. Ja. Automatisch. Mhm. Die Farbe nennt sich Oro Technico.
Ja.
Und das ist wie so ein ganz heller Goldton. Goldtöne kennt man bei Alpina ja. Die sind ja meistens ja so richtig goldig, wie man es kennt. Und hier ist es so ganz leicht. Also so ein bisschen wie bei Porsche dieses Aurum.
Ja.
So ein bisschen, also so in die Richtung, glaube ich, könnte man das beschreiben. Und ich persönlich finde, dass das nicht so gut mit dem Daytona Violett harmoniert. Mhm. Also da finde ich persönlich das Brewster Green deutlich stimmiger dazu.
Ja.
Deswegen wäre es in meinen Augen die bessere Wahl. Aber wie gesagt, ist auch im Endeffekt alles Geschmackssache.
Ja. Welche Farbe würdest du denn nehmen? Weil du bist ja nicht so ein Uni-Fan, ne?
Ja. Also hättest du mich vorher gefragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt Alpina Grün 2, also genau wie bei unserem Wagen jetzt. Obwohl ich ein großer Blau-Fan bin, bevorzuge ich Grün auf jeden Fall eigentlich bei fast allen Alpina, würde ich sagen. Mhm. Also zumindest würde mir jetzt keiner einfallen, wo ich nicht das Grün nehmen würde. Ich muss aber echt zugeben, den einen, den wir da gesehen haben auf dem Hof in Brewster Green, sah schon echt geil aus. Also muss ich zugeben, ich bin eigentlich ja nicht so der Uni. Also normalerweise bevorzuge ich immer Metallic.
Ja.
Aber es hatte schon was und es sah noch mal ein bisschen besonderer aus, weil man ja sehr viele in Alpina Grün sieht. Ne? Mhm. Also das heißt sehr viele. Man sieht eigentlich, also wir standen da vor Ort, logischerweise haben wir da relativ viele gesehen, weil wir in Buchloe waren. Wenn man normal irgendwo unterwegs ist, sieht man jetzt nicht besonders viele in Alpina Grün, weil man einfach allgemein keine Alpina sieht.
Ja.
Aber da hat mich das schon ein bisschen geflasht, muss ich zugeben. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Okay.
Eins von beiden wäre es wahrscheinlich.
Okay, ja, und uns interessiert natürlich wie immer auch, welche Farbe ihr genommen hättet, könnt ihr uns gerne natürlich eine Nachricht schreiben, entweder bei Instagram oder auch per E-Mail. Und wenn ihr schon dabei seid, dann solltet ihr natürlich auch die Bilder abchecken, denn da seht ihr explizit auf Instagram unseren B4 GT, übrigens die Nummer 001 vom GT. Die sind ja alle bei Alpina durchnummeriert. Und dann seht ihr eben auch diese angesprochenen Akzente in Oro Technico. Und wenn wir jetzt noch mal quasi in unserer Reihenfolge bleiben, jetzt haben wir über die Niere gesprochen. Unten in der Schürze, da ergänzt Alpina ja klassischerweise so einen Frontschürzenaufsatz, eben mit diesem Alpina-Schriftzug, das kennen wir so schon. Dreidimensional ist der ja, relativ cool ausgeführt, finde ich. Ist wirklich so ein schönes alpiner Detail. Mhm. Und das ist eben auch schon vorne in Gold gehalten. Neu beim GT, und das ist jetzt eher was, wo wahrscheinlich nur die Alpina-Experten drauf achten, sind so seitliche Kanats unten in der Schürze. Also wie so kleine Flicks.
Mhm.
Sind wirklich relativ dezent. Die sind glanzschwarz gehalten. Und das ist so von vorne tatsächlich neben diesen Details eigentlich, also den goldenen Details, eigentlich der einzige Unterschied zum normalen B4.
Genau. Und auch hier wieder, dadurch, dass unser Wagen ja eine dunkle Farbe hatte, finde ich, sticht es nicht so raus. Also auch das wäre wieder so ein Detail bei einem weißen Auto oder allgemein einer hellen Farbe. Würde das mehr ins Auge stechen. Hier ging es ein bisschen unter, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Natürlich das Dekor-Set entsprechend jetzt eben in Oro Technico ausgeführt. Und es gab eben auch explizit diesen ganz kleinen B4 GT-Schriftzug vorne in dem Dekor-Set. Dazu muss man jetzt sagen, das Dekor-Set konnte man auch beim GT entfallen lassen. Also wer sagt, ein bisschen weniger ist da doch mehr, das geht ja bei jedem Alpina, der konnte das auch beim GT entfallen lassen. Was allerdings nicht zu ändern war, waren die Räder.
Genau. Wir haben hier nämlich die Alpina Klassik-Felge in 20 Zoll, also die klassische Vielspeichenfelge. Ich denke mal, also was so Felgen angeht, ist es mit einer der bekanntesten Felgen überhaupt, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja.
Die ist immer in Oro Technico, also in diesem hellen Goldton, den wir vorhin schon erwähnt haben. Und die kann man nicht irgendwie in einer anderen Farbe wählen.
Genau, also da kann man jetzt nicht sagen, ich hätte die gerne in Silber oder in Schwarz oder auch in Dunkelgrau, was ja bei den normalen Alpina-Modellen ging. Da war wirklich quasi keine Wahl. Und wiederum ein sehr schönes Detail in einer der Speichen, da wo eben auch das Ventil ist. Da ist auch ganz, ganz fein dieser B4 GT-Schriftzug so, ja, ist das eingelasert oder eingraviert?
Ja,
eins von beiden. Auf jeden Fall findet sich da der B4 GT-Schriftzug wieder. Und ja, das ist einfach ein schönes Detail, auch wenn die Felge an sich natürlich in diesem Goldton schon relativ auffällig ist.
Ja, finde ich auch. Also gerade so für Alpina, finde ich, ist es schon eher eine auffälligere Variante. Und ich weiß auch nicht, ob man da wirklich alle so mit abholt.
Ja, gute Frage. Aber es passt, wie gesagt, zu diesem Grün natürlich wirklich wie die Faust aufs Auge. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also zu Grün definitiv. Ich finde aber ganz witzig, du hast gerade so ein bisschen unbewusst ein Detail angesprochen, was ja neu ist, sag ich mal. Und zwar ist es das Ventil, das du siehst.
Mhm.
Das ist ja freiliegend.
Ja.
Früher war das ja in der Felge integriert. Also sag ich mal, das ging durch eine hohle Speicher dann in den Reifen. Und du hattest dadurch das Ventil in der Mitte drin, hinter dem Nabendeckel. Das fand ich immer schon krass, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon, also so ein kleines Detail, was ja eigentlich nicht stört, wenn man ehrlich ist. Und Ventil, das fällt ja jetzt nicht negativ auf. Trotzdem, dass die sich diesen Aufwand gemacht haben, das noch zu verstecken, fand ich immer so ein bisschen, also fand ich immer ziemlich cool irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja für sehr lange Zeit so ein klassisches Alpina-Merkmal, wo man wirklich gesagt hat, alles klar, das macht auf diese Art nur Alpina so.
Mhm.
Aber das haben sie ja auch schon seit ein paar Jahren so im Programm, muss man dazu sagen. Ne?
Ja.
Also das ist jetzt nicht erst beim GT so eingeführt worden, das gab es auch schon vorher. Von daher, deshalb bin ich da ein bisschen schneller drüber hinweggegangen.
Mhm.
Ich glaube, es wurde ja tatsächlich mit den G-Baureihen eingeführt.
Genau,
ne?
weil beim F31 war es ja noch so, also bei dem letzten, was wir quasi in der Folge behandelt hatten, da war es ja noch mit diesem eingelassen, also mit dem versteckten Ventil.
Genau. Und jetzt haben wir so viel schon über die Räder gesprochen. Da wollen wir euch natürlich auch noch die Dimensionen hier mitteilen. Wir haben an der Vorderachse 255-35 ZR20 und an der Hinterachse 285-30 ZR20. Und noch ein wiederum kleines, aber feines Detail. Wir haben Pirelli-Reifen mit einer ALP-Kennung, also mit spezifischer Alpina-Mischung. Auch das wiederum ist ja heutzutage jetzt nicht mehr die absolute Ausnahme, aber es macht auch nicht jeder Hersteller eine eigene Kennung.
Das stimmt. Wo wir gerade bei der Reifengröße oder Felgengröße waren, wie findest du die Größe bei dem Wagen?
Ich finde, die wirken passend, aber nicht riesig, ne?
Mhm. Und das ist ja das, was ich meistens bei den älteren Alpina so krass fand. Also gerade jetzt auch bei dem F31, die wirkten ja immer gigantisch irgendwie, ne? Die wirken ja wirklich sowas von riesig. Und ich finde, bei dem wird so 20 Zoll echt mal eben so weggeschluckt, ne? Also ja. Es ist stimmig, es wirkt keineswegs klein, aber ich finde nicht, dass die so rausstechen, dass man den krass.
Ne, das ist anders als früher, aber das liegt wahrscheinlich daran, also ich habe es jetzt nicht, also vor allen Dingen so die E-Baureihen, da war das, fand ich so in meiner Wahrnehmung so, also wenn ich an so ein E38 denke, jo, mit Alpina-Fängen, denkst du, die größten Räder der Welt, so. Ja. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber es sind wahrscheinlich 20 Zoll gewesen, mhm, beim E38 und Serie gab es da irgendwie 15 und 16 Zoll.
Klar.
Das heißt, du hast 4 Zoll Unterschied und halt so ein Vierer Grand Coupé, das haben wir ja schon häufig hier in diesem Podcast besprochen, die modernen Autos haben ja schon gefühlt Kleinwagen jetzt immer 19 Zoll. Das heißt, da müssten die jetzt, streng genommen, wenn das quasi das Verhältnis wäre, müssten die 23 Zoll da draufpacken, so, ne?
Ja, das ist 100% ist es der Grund. Ich fand es einfach nur irgendwie krass, dass das sticht so ein bisschen raus, finde ich, wenn man von der Seite guckt. Diese Alpina-Felge kennt man irgendwie so, dass die oft so gigantisch wirkt und hier, mhm, wirkt die so, ich sag mal, normal.
Ja. Was aber auch zum Teil daran liegen kann, dass dieses Auto recht groß ist und das mag vielleicht den einen oder anderen wieder überraschen, denn wir reden hier über ein Auto, was 4,80 Meter lang ist. Mhm. Und ich finde, das hat, also ich habe das nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Wenn ich an ein Vierer Grand Coupé denke, ist das für mich kein Auto, was relativ nah an die 5-Meter-Marke geht, ne?
Mhm. Also grundsätzlich nicht, das stimmt. Ich muss aber sagen, das ist eigentlich das, was mich tatsächlich am Design vom neuen Vierer auch am meisten fast stört, ist, dass das Auto sehr wuchtig wirkt. Mhm. Und zwar also nicht wuchtig in dem Sinne, okay, breit, stämmig, ist irgendwie übelste Maschine, sondern ich finde, der wirkt so ein bisschen, ja, fast untersetzt, könnte man sagen. Das ist eigentlich das, was mich persönlich sogar mehr stört als die Niere sogar vorne noch bei dem Wagen. Weil diese Eleganz vom Vorgänger ist ein bisschen verloren gegangen. Gerade wenn du von der Seite guckst, dieses Verhältnis von der Türkante oben bis unten zum Schweller. Ich finde, das ist so eine Riesenfläche geworden und da ist auch so wenig Kontur drin, das ist so bauchig irgendwie. Das ist allgemein so, finde ich, so ein bisschen so ein Problem von modernen BMW-Designs leider geworden.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja so ganz klassisch, finde ich, super bezeichnend, so dieses Flächige.
Genau.
Hat BMW jetzt ja für sich entdeckt. Ja. Egal, ob das 5er ist, neue X3, selbst der X1. Mhm. Letztens standen wir doch vor einem X3 und dachten, das ist ein X1, ne?
Ja.
So, also, das ist so, dass wir das jetzt schon mehrfach halt gesagt haben und ja, da kann natürlich auch Alpina nichts dran.
Nein, die können ja nichts dran ändern. Also die müssen ja mit der Basis arbeiten, die sie halt vorgesetzt bekommen. Aber ich finde es so schade. Ich glaube, dass es zum Teil wahrscheinlich auch daran liegen wird, dass der i4 baugleich ist, also dass er genauso aussieht und unten muss ja irgendwo die Batterie hin. Dadurch hast du logischerweise ein etwas höheres Greenhouse dann unterm Strich. Und das musst du versuchen irgendwie zu kaschieren, aber ich finde, es ist nicht unbedingt der richtige Weg, der da gerade so gewählt wird von BMW, weil es wirkt wirklich wie eine riesen plumpe Fläche irgendwie.
Ja.
Und dadurch geht echt viel Eleganz verloren, leider.
Ja, das stimmt. Also das ist grundsätzlich auf jeden Fall aktuell die Designsprache, die BMW da eingeschlagen hat, die vielleicht uns nicht abholt, andere womöglich schon.
Ja.
So. Ich nenne euch jetzt der Vollständigkeit halber trotzdem noch die restlichen Abmessungen. Wir haben eine Breite von 1,85. Also ja, es ist ein breites Auto, aber jetzt nicht übermäßig breit. Höhe 1,44 und ein relativ langer Radstand, wie ich finde, 2,86 Meter. So, wir sind jetzt ja quasi eh schon im Profil. Wir haben jetzt ja auch schon gesagt, dass da jetzt nicht ganz so viele Konturen und so drin sind. Das Dekorset haben wir besprochen. Was ich gerne noch sagen würde, ist, das ist mir positiv aufgefallen. Das Auto hatte keine Privacy-Verglasung, ne? Mhm. Und das ist so ein Detail, habe ich ja hier auch schon häufiger im Podcast gesagt, viel beim 911. Aber es ist so ein Detail, auf das ich so in den letzten Jahren so immer wieder achte und vielleicht auch mich mehr fokussiere. Ich finde wirklich aus rein optischer Sicht, ne, bei fast gar keinem Auto mittlerweile mehr Privacy-Verglasung cool. Weil das immer so mega brüchig ist, ne? Weil ab der B-Säule, du hast wie so, ja, wie halt komplett unterschiedlich. Ich verstehe natürlich weiterhin den Sinn und mein eigenes Auto hat beispielsweise auch Privacy-Verglasung, so. Aber rein aus optischer Sicht bin ich mittlerweile so, dass ich sage, ich würde keine Privacy mehr bestellen.
Mhm. Ja, also der Look ist cleaner an sich, aber ich finde es halt drin gemütlicher.
Mit ja, aber Privacy. Du sitzt ja nie hinten.
Ja, allgemein auch so durch die Heckscheibe kommt ja weniger Helligkeit und so weiter. Das stimmt schon, aber also ich würde es trotzdem in den meisten Fällen wahrscheinlich noch wählen, außer halt bei einem kleinen Coupé, also, oder was heißt kleinen Coupé, beim 911er und so weiter, wo es eh so eine winzige Scheibe ist, dass es einfach nur irgendwie die Linie stört irgendwo. Aber sobald es ein viertüriges Auto ist, würde ich es wahrscheinlich in den meisten Fällen trotzdem wählen.
Ja. Also ich würde es halt machen, damit mein Sohn hinten nicht so geblendet ist und damit halt niemand so reingucken kann. Aber rein aus optischer Sicht muss ich sagen, ich finde das mittlerweile, und das ist mir früher gefühlt echt nicht aufgefallen. Ich habe da früher nicht wirklich drauf geachtet. Mhm. Mittlerweile achte ich da so, ich merke selber, dass ich da echt so voll den Fips bekommen habe.
Mhm. Aber habt ihr euch nicht lustig damals gemacht bei meinem E39 Touring?
Aquarium.
Immer Aquarium ja, hier und so weiter. Der hat ja auch keine.
Wegen Clean. Ja, weil das so. Halt weil das halt damals wirklich, also bestellt ja auch kaum jemand so.
Ja, aber ich war Vorreiter, könnte man sagen. Ne? Besondere Farbe und dann noch hier Fishbowl, wollte ich gerade sagen, hier Aquarium und so.
Ja. Aber krank. Beides wolltest du ja nicht.
Nö. Aber hatte ich, also
Trendsetter. Ich weiß noch, als du damit vorgefahren gekommen bist und du mir vorhin erzählst, Farbe finde ich nicht so geil. Und ich fand die Farbe ja richtig cool.
Ich fand sie ja dann in Live ja tatsächlich auch ganz cool. Ja. So. Vorher habe ich gedacht, so, ja, guck's mal an, der stand halt um die Ecke, dachte ich, fährst mal hin. Und dann war er doch ziemlich cool eigentlich.
Ja, siehste, warst echt ein Vorreiter.
Ja, kannst du mal sehen.
Ja. So, also, B4 GT, halten wir fest, hatte auch keine Privacy-Verglasung. Und das ist tatsächlich bei modernen Autos echt selten. Also die meisten haben es ja wirklich aktuell. Von daher ist mir das positiv aufgefallen. Mhm. Hast du noch was fürs Profil?
Nö.
Dann springen wir ans Heck. Auch sehr dezent überarbeitet im Vergleich zum normalen B4. Wir haben einen leicht überarbeiteten Diffusor, auch der in glanzschwarz. Endrohrblenden in schwarz. Dezent, typisch Alpina, jetzt nicht zu dick aufgetragen. Was nicht ganz so dezent ist und auf was ich auch weglassen würde, sind natürlich die Schriftzüge. Ne?
Ja, die stechen schon ganz schön raus, gerade so ein Gold auf Grün. Ist jetzt nicht wirklich dezent.
Genau.
Also ich würde es auch immer ohne nehmen da.
Genau. Dekorset, ja oder nein, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Würde ich nehmen, Es ist halt so dezent, finde ich, dass du es wirklich machen kannst. Also es tut dem irgendwie gut. Ich finde, es irgendwie sieht super edel aus. Ist ja nicht irgendwie jetzt wie so ein Rallye-Streifen drüber oder sowas. Ja. Von daher würde ich eigentlich in den meisten Fällen immer Dekorset nehmen beim Alpina.
Also ich glaube, beim GT würde ich es auf jeden Fall auch nehmen, weil es dann einfach so schön matcht mit den Felgen. Bei allen anderen Autos ist es, finde ich, so ein 50-50-Ding. Kommt immer sehr drauf an. Ich würde es jetzt nicht per se ausschließen oder immer sagen mit, weil es gibt auch, finde ich, schöne Specs, wo du eine clean Farbe hast und dann silberne Felgen oder so, was auch gut aussieht.
Ja, also ich finde beides immer gut. Also clean ist sowieso immer schön. Aber wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, bei den meisten würde ich es wahrscheinlich mitnehmen, weil das irgendwie zu Alpina so ein bisschen gehört irgendwie. Ja. Ich finde das immer schick. Und ich weiß gar nicht, ist das daran gekoppelt? Ist das dann automatisch auch immer so, dass dann der Schriftzug vorne auch farbig ist? Beziehungsweise in der Farbe, oder kann man das nochmal einzeln?
Ich glaube, das kannst du einzeln, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich meine aber schon.
Okay, ja. Weil das finde ich halt auch immer ganz cool, wenn das vorne noch so farbig abgesetzt ist. Das heißt farbig, ist meistens irgendwie Silber oder
Gold.
So ein Goldton,
Das stimmt, die beiden Farben.
Ja, eigentlich schon. Aber was sagst du grundsätzlich zum Heck vom Vierer?
Ja, Heck ist auf jeden Fall in meinen Augen die Sahnenseite.
Ja, ne?
Ja, definitiv.
Genau, so finde ich auch. Das ist auf jeden Fall die beste Ansicht von dem Wagen.
Das ist halt noch so, also wenn du dir das Heck anschaust, ist halt noch klassisch so ein BMW-Heck, ne?
Ja, genau. Ich finde auch die Rückleuchten ganz schön, so mit dieser filigranen Optik da beim Facelift.
Ja.
Ich finde, das hat was.
Ja, das Heck ist wirklich, da kann man gar nichts dran aussetzen. Also das ist einfach schön und klassisch.
Ja.
Gut. Ich habe nichts mehr zum Design.
Nö, ich auch nicht. Wir können gerne reinspringen.
Dann steigen wir ein.
Innenraum.
Über was für Griffe steigen wir denn ein?
Klappgriffe.
Und zwar so modern interpretiert, ne? Nicht so ganz klassisch wie früher, sondern die sind ja quasi so mehr oder weniger bündig eingelassen, aber die klappen halt wirklich noch hoch. Also von daher schon cool, aber natürlich nichts gegen Bügelgriff.
Ja, ist der Bügelgriff, klar, aber ich finde, für die Moderne ist es noch immer noch gut, ne?
Absolut. Übrigens, da können wir noch ganz frisch aus unserem Instagram-Postfach berichten. Da hat uns letztens jemand geschrieben, ich weiß nicht mal mehr, was für ein Auto das war, irgendein Elektro-SUV.
Ja, auch schon wieder vergessen.
Hatte einen Unfall.
So ein Streifschaden, nicht mal jetzt ein übelster, ne?
Ja, genau, irgendwie. Ja. Und dann Türgriff, also elektrisch ausfahrbare Türgriffe, fährt nicht mehr aus.
Jetzt nicht mehr.
Ja, das schon mal, also es war toi, 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 also Glück ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang mit einem Unfall, aber es war immerhin auf der Beifahrerseite, sodass du wahrscheinlich als Fahrer noch problemlos einsteigen kannst, aber wenn du das auf der Fahrerseite hast, natürlich schon Asche, ne?
Ja, das ist echt sehr unpraktisch.
Wobei ich dann überlegt habe, zur Verteidigung muss man sagen, wenn du einen richtigen klassischen Bügelgriff hast und der reißt ab, auch kacke, kommst auch nicht rein.
Das ist wahrscheinlich auch relativ unpraktisch, das stimmt. Gerade so drüber nachdenke, ja. Aber jetzt hier zum Beispiel, wenn das jetzt so ein eingelassener Klappgriff, wie bei dem Alpina B4 GT jetzt hier wäre.
Da wäre wahrscheinlich nichts passiert.
Da wäre kein Thema.
Da wäre wahrscheinlich nichts.
Und wäre so dran vorbeigeslidet. Und jetzt einfach gesagt, komm, ist mir egal.
Ja, also das nur so als Anekdote.
Aber ich glaube, man kann festhalten, allgemein so ein Streifschaden nie gut.
Grundsätzlich sollte man das eher vermeiden.
Ja, einfach lassen.
Einfach vermeiden. Besser ist es.
Ja.
Zurück zum B4 GT. Wir haben hier wirklich eine absolut edle Farbkombi. Außen grün, haben wir jetzt mehr als einmal gesagt. Innen Vollleder Merino Tartufo.
Wunderschön, oder? Wenn man reinguckt, da sagt man, denkt, ja, da möchte ich rein.
Das sieht einfach schon von außen lecker aus. Und dann auch wieder besonders gut, wenn man eben keine Privacy hat, dann siehst du das auch noch besser.
Genau. Vielleicht sollten wir aber eben kurz sagen, weil die meisten vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, was Tartufo ist. Es ist so eine Art Cognac-Ton, würde ich jetzt behaupten. Also so ein schöner, ja, so sattelbraun, so ein bisschen in die Richtung. Also schon leuchtenderes Braun. Nicht jetzt so ein dunkler Ton, der jetzt gar nicht so richtig auffällt auf den ersten Blick, sondern ist schon prägnant, aber sehr, sehr schön, finde ich.
Absolut. Bin ich komplett bei dir. Und auch zu grün finde ich wirklich die perfekte Wahl. Also passt perfekt.
Ja.
Ich hatte ja irgendwann auch schon mal in der Vergangenheit gesagt, zum Beispiel zu so einem lila Ton könnte ich mir halt auch so eine weiße Lederausstattung gut vorstellen. Hat Alpina übrigens auch im Angebot, ne? Also Elfenbeinweiß gibt es da auch.
Mhm.
Würde auch zu grün passen, natürlich, aber dieses Braun mit Grün, das ist natürlich auch einfach sehr, sehr klassisch.
Ja.
Da muss man sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Dann können wir einmal kurz auf die speziellen GT-Merkmale eingehen. Das sind zum Beispiel die Einstiegsleisten mit so einem sehr dezenten GT-Schriftzug, also wirklich ganz, ganz dezent. Dann haben wir das Lenkrad. Das hat gleich mehrere Besonderheiten. Einmal ist das Lenkrad ja bei Alpina dann immer in Lavalina-Leder ausgeführt. Da habt ihr hoffentlich einiges zu gelernt in unserer Sonderfolge. Wie schön sich so ein Lavalina-Leder-Lenkrad anfasst. Ne?
Sehr schön.
Sehr schön.
Sehr, sehr schön.
Und bei den meisten Alpinas ist das ja dann eben grün und blau. In diesem Fall, bei den GT-Sondermodellen, sind auch da die Nähte in Oro Technico. Also wirklich auch schön. Aber das ist ja nicht das Einzige, was besonders ist, ne?
Nee, wir haben nämlich auch noch eine besondere Spange, die sich komplett unterscheidet zum normalen BMW-Lenkrad. Die ist so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, wenn du von der Seite aufguckst, ist sie so unterbrochen.
Ja, genau, hat so Durchbrüche.
Genau, so Durchbrüche. Unten ist noch so ein kleiner GT-Schriftzug und mir gefällt das richtig gut. Ich finde, das macht das Lenkrad nochmal irgendwie deutlich schöner, deutlich besonderer. Obwohl es ja nur ein relativ kleines Detail irgendwie ist, finde ich, macht das extrem viel aus.
Ja, 100%. Also, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ist nochmal ein ganz kleines, schönes Detail. Aber jetzt bist du ja wahrscheinlich ein bisschen kritisch, weil es sehr unten abgeflacht ist, das Lenkrad, ne?
Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist ja kein Quadrat jetzt direkt. Also von daher, ich weiß auch gar nicht, wo das jetzt herkam, dass ich jetzt abgeflacht gar nicht mag. Weil da habe ich eigentlich grundsätzlich kein Riesenproblem mit. Ich mag am liebsten stumpf rund, sonst nicht. So ganz leicht ist okay, aber wie gesagt, beim LaFerrari ist ja wirklich das einfach ein Quadrat, den man lenkt. Das finde ich schon wild. Aber wollen wir nicht wieder mit anfangen, ne? Nee. Haben wir da ja schon lang und breit besprochen. Besser hier ist es nicht. Leicht abgeflacht, finde ich gut.
Okay. Oben haben wir sogar ganz dezent, das finde ich wieder sehr schön umgesetzt, eine 12-Uhr-Markierung. Aber jetzt nicht so, das hatten wir zum Beispiel in Folge 36 beim M340D, nicht so irgendwie wie beim Facelift dann später unpassend in Rot oder so, sondern es ist quasi einfach in Leder mit einer Naht abgesetzt, also im gleichen Schwarz.
Mhm.
Fällt erstmal gar nicht auf, aber es ist ein dezente 12-Uhr-Markierung.
Also ich finde, wenn es eine 12-Uhr-Markierung sein muss, dann so. Aber ich muss sagen, also ich finde, bei einem Alpina muss keine 12-Uhr-Markierung sein. Also ich finde, das ist auch so ein Detail geworden, was ja mittlerweile irgendwie gefühlt echt jedes Auto, was nur in irgendeine Richtung sportlich ist, einfach direkt bekommen hat. Mhm. Dadurch finde ich, ist das so, man hat sich dran satt gesehen. Klar, hier ist es so dezent, dass es überhaupt nicht negativ auffällt, nicht falsch verstehen. Aber der Grundgedanke von der 12-Uhr-Markierung, finde ich, bei einem Alpina ist einfach komplett Federplatz. In meinen Augen.
Da ist Luca wieder ganz klassisch.
Ja, also, nee, aber ich denke so, es ist wieder ein bisschen zu viel geworden, finde ich, inzwischen, dass wirklich gefühlt jeder Hersteller das irgendwo drin hat. Und ich finde, bei einem Alpina muss es einfach nicht sein, das haben sie irgendwie nicht nötig.
Ja, da bin ich jetzt nicht.
Weil so das Lenkrad an sich ja schon, sag ich mal, besonders genug ist, durch diese abgesetzten Nähte, wie schon gesagt, diese andere Spange und so weiter. Dann haben wir ja auch noch die Schaltwippen, die wolltest du ja wahrscheinlich als nächstes gleich erwähnen.
Ja.
Die sind ja auch GT-spezifisch, auch in diesem Oro Technico. Übrigens auch sehr willkommene Änderung im Gegensatz zur F-Reihe. Da haben wir uns ja so ein bisschen über diese kleinen Schaltpunkte da aufgeregt. Hier haben wir richtige Schaltwippen, die auch sehr schön aussehen, sich gut anfassen.
Aus Aluminium.
Nicht
irgendwie nur beschichtet oder galvanisiert oder so. Die sind richtig aus Vollaluminium.
Genau.
Also das ist ein haptisches Erlebnis, Freunde.
So ist es. Also richtig top. Deswegen, man hat ja genug optische Highlights. Da denke ich, ist jetzt diese Markierung nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber sie stört auch absolut nicht, ne?
Ich wollte gerade sagen, notwendig sehe ich sie jetzt irgendwie auch nicht. Aber es passt trotzdem alles gut zusammen, finde ich. Es ist einfach ein sehr schönes Lenkrad, was man in der Hand hat, weil A, das haptische Erlebnis wirklich gut ist. Also das Leder ist ultra weich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr wisst ja, dass ich da wirklich kritisch bin, aber das gehört wirklich zu den angenehmsten Lederarten überhaupt. Dann hast du halt diese Schaltwippen, wo wirklich das richtig Spaß macht, da dran auch quasi zu ziehen. Und das Lenkrad ist BMW-typisch relativ dick aufgepolstert. Das ist ja immer so, ja, eine Geschmackssache wie vieles, aber es liegt wirklich gut in der Hand.
Ja, absolut.
Und dann haben wir noch eine weitere Sache, die GT-spezifisch ist, und zwar ist der GT-Schriftzug in die Kopfstützen so ganz dezent eingestickt, aber auch nicht irgendwie genau in der Mitte oder so, wie oft bei Porsche zum Beispiel das Wappen oder so, sondern so leicht nach links unten versetzt und wirklich so sehr dezent. Mhm. Gefällt mir gut.
Ja, relativ klein, auch in diesem Goldton. Sieht richtig gut aus, finde ich.
Ja, definitiv.
Nicht zu viel.
Da nicht zu viel. Mittelkonsole habe ich vorhin schon einmal gesagt, die klassische Alpina-Plakette. Ganz früher, ich glaube, da reden wir über die E-Baureihen und noch vorher, war sie auch mal im Dachhimmel. Ne? Mhm. Dann eigentlich mindestens seit der F-Baureihe auf jeden Fall in der Mittelkonsole. Ich finde einfach, wenn du diese Plakette schon siehst, ne, das ist ja so eine Metallplakette, da steht dann eben BMW Alpina B4 GT drauf, dann ist da ja auch nochmal so richtig das Wappen von Alpina drauf. Das war einfach schon geil.
Und auch so dreidimensional, das Wappen, ne?
Ja,
ja. Ja, sieht schon direkt aus, sagst, okay, das ist schon irgendwas Besonderes hier. Und das finde ich halt ganz witzig, diese Fläche, die da gewählt wurde für die Plakette, die ist ja sonst beim Normalen einfach so komplett tot. Da haben wir uns ja beim M340D noch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass da irgendwie einfach so eine Fläche ist für nichts. Und hier ist, als wenn die dafür gemacht wurde, dass Alpina da seine Plakette hinklatscht, ne? Und schon sieht es, es ist ausgefüllt und es sieht einfach direkt richtig gut aus.
Es sieht wirklich aus, als hätte Alpina dafür die gesamte Mittelkonsole umdesignt, um einen Platz zu finden.
Genau.
Aber es ist einfach der vorhandene Platz wirklich perfekt genutzt.
Genau.
Und falls ihr mal das Glück habt, in einem Alpina zu sitzen oder sogar einen zu fahren, nehmt euch eine Sekunde, fahrt mal so mit dem Finger über dieses Wappen drüber, weil das ja, wie Lukas schon sagt, so erhaben nochmal ist, so dreidimensional. Freunde, ich sag euch, ihr müsst da auf diese haptischen Erlebnisse achten. Das ist wirklich, es ist jetzt kein Spaß, das ist wirklich geil.
Ja.
So, und da wir ja über ein LCI-Modell sprechen, haben wir hier natürlich das Widescreen-Cockpit an Bord. Bedeutet also diese ziemlich große Display-Landschaft vor einem. Da haben wir ja schon in Folge 36 beim M340D ausführlichst drüber gesprochen. Wir waren uns da beide einig, ja, auf den ersten Blick sieht es irgendwie nicht so schön aus, ne? Mhm.
Es integriert sich halt nicht so wirklich gut ins Armaturenbrett, ne?
Es ist einfach,
weil's ja auch nicht integriert ist.
Ich wollte sagen, es ist einfach so ein sehr langer Bildschirm. Ich meine, im ausgeschalteten Zustand sieht es aus wie ein Bildschirm, sehr lang, der einfach so oben auf dem Armaturenträger drauf sitzt. Sobald man das Auto einschaltet, sieht man dann natürlich, okay, es ist unterbrochen. Wir haben links also quasi die digitalen Instrumente und rechts den Infotainment-Bildschirm. Und ich glaube auch da, ich habe manchmal ja schon so leichte Züge von Alzheimer, aber ich glaube, wir waren uns da einig, von der Handhabung an und für sich ist das gut, ne?
Ja, von der Handhabung
warst
an sich
auch
ist
dabei
gut.
Als Infotainment-Luca.
Genau, richtig. Und wenn man drin sitzt, finde ich, stört es auch gar nicht mehr so den Blick. Also wenn du drin sitzt, integriert sich dann doch irgendwie so halbwegs. Es ist halt nur dieser Blick rein ins Cockpit. Wenn du so einsteigst, guckst du erstmal und denkst, sieht irgendwie so ein bisschen fehl am Platz aus. Aber wenn man drin ist, ist es echt okay. Auch wenn ich da wieder natürlich vor Facelift bevorzuge, wo er noch nicht diese Landschaft hatte da.
Ja, das stimmt. Jetzt muss man aber noch mal einmal ganz klar zur Differenzierung sagen. Nicht, dass ihr da jetzt irgendwie durcheinander kommt. GT gab es nicht vom Vor-Facelift.
Nee.
GT gab es nur als Facelift. Das heißt, da konnte man sich quasi nicht entscheiden. Was Alpina wiederum dann sehr schön gemacht hat, das haben sie auch schon früher, als alles noch analog war, haben sie da immer sehr viel Wert drauf gelegt. Sie haben auch im digitalen Zeitalter quasi ihre Alpina-Instrumente übernommen.
Mhm.
Also das heißt, die digitale Darstellung ist dann eben im Layout von Alpina. So, und das finde ich einen schönen Touch. Das ist natürlich nicht mehr ganz so klassisch wie früher, die blauen Ziffernblätter, brauchen wir nicht drüber reden, das ist was anderes. Aber immerhin haben sie dann auch nicht gesagt, naja komm, dann lassen wir es halt so, wie es BMW vorsieht, sondern es wurde da zumindest darauf geachtet, dass da auch dieses besondere Alpina-Gefühl, was man, finde ich, wirklich vom, ja, also von dem Moment, wo du dich reinsetzt, sofort hast.
Ja, absolut. Und auch da ist es ja trotzdem noch in Blau gehalten, muss man dazu
genau,
sagen.
Genau, ja. Also das ist, finde ich, wirklich, das haben die sehr gut quasi im, ja, in dem, was sie konnten, haben sie es sehr gut umgesetzt.
Ja, ist aber wahrscheinlich auch eine relativ willkommene Änderung, weil es ja relativ einfach mittlerweile ist. Du musst ja im Prinzip nur eine neue Software schreiben. Ja. Früher musstest du ja wirklich da rangehen und das austauschen.
Ja.
Jetzt hast du eine neue Software, zack, Alpina. Natürlich praktisch.
Gibt natürlich auch jetzt ja schon den einen oder anderen, der das so anbietet, ne, für deinen 120D oder so, hast du dann auch Alpina-Instrumente.
Ich habe es auch tatsächlich schon mal in zwei, drei anderen Fahrzeugen mal gesehen, dass da die an der Ampel standen, dass du reingeguckt hast und dann war das Alpina-Dings, aber ist ja egal.
Andererseits, wer will es auch jemandem verübeln, ne? Wenn man dieses Alpina-Gefühl haben möchte, aber der Geldbeutel das noch nicht ganz hergibt.
Ich finde es okay, also es ist besser, als wenn du dir über Alpina hinten ran schreibst und es nicht drin ist, dann kannst du doch wenigstens für dich selber da reingucken und sagen, ja, eines Tages.
Absolut, ja.
Also von daher, finde ich okay.
Also ich muss sowieso sagen, habe ich jetzt ja eben auch schon erwähnt, dieses Gefühl einzusteigen, das vermittelt der B4 GT genauso wie jeder Alpina für mich. Diese Haptik, das Leder anfassen, es ist wirklich alles, du fühlst dich sofort so richtig luxuriös umgarnt.
Es fühlt sich einfach alles gut an, egal wo du hinpackst, es fühlt sich wertig an, es fühlt sich vernünftig an, es sind tolle Materialien, es ist wirklich so richtig, man möchte gerne drin sitzen bleiben. Ich denke so, ja, hier. Hier fühle ich mich wohl.
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache ist mir aufgefallen, da habe ich sogar extra noch ein Foto von gemacht. Da habe ich gedacht, das finde ich irgendwie ein bisschen weird. Also, wir haben jetzt ja hier die Volllederausstattung in Tatufo, ne? Und es gibt ja auch noch das kleinere Paket, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe. Es gibt noch die erweiterte Lederausstattung. Der Unterschied ist hauptsächlich, dass quasi bei der Volllederausstattung auch der Armaturenträger unten noch in braunem Leder ist. Aber da gibt es eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Unten links unter der Bedientafel für das Licht ist ja so eine kleine Klappe für so ein Fach. Und diese Klappe, die ist schwarz.
Habe ich gerade tatsächlich nicht mehr vor Augen.
Ich zeig's dir. Weil, wie gesagt, ich habe extra noch ein Foto davon gemacht, weil ich das so weird fand. Also alles ist braun, der ganze untere Part von dem Armaturenträger ist braun, aber dieser eine Part nicht. Da habe ich noch so gedacht, wieso haben sie denn diese eine Klappe, ich muss das mal eben kurz raussuchen, also bleibt dran, diese eine Klappe haben sie halt nicht in braun beledert und das finde ich ein bisschen weird. Hier.
Ja, stimmt, ja, jetzt wo ich sehe, ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja. Ja, weißt du, die Frage ist halt, das habe ich so wirklich schon gedacht, vielleicht ist es auch einfach, weil es die 001 ist, das ist ja irgendwie noch so. Ja, so ein bisschen Vorserie war? Nee, eigentlich auch nicht, ne?
Glaube ich nicht.
Weißt du wirklich, das ist doch, wenn du den so bestellst, dann ist da auch diese schwarze Klappe da drin? Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, aber das ist doch wirklich.
Das triggert so, schon ziemlich, ja. Jetzt, ja.
Da guckst du so gut wie nie hin, müssen wir ja ehrlich sein, weil es ja auch links unten ist. Aber dennoch denke ich mir so, da bleibe ich mit dem Blick dran kleben.
Ja. Ja, das Gute ist, das Bild, was ich aufgenommen habe hier zur Aufnahme, also wir haben ja immer so ein paar Bilder noch nebenbei, damit wir auch genau wissen, worüber wir sprechen, ist halt von oben. Dadurch sehe ich es hier nicht. Ja. Deswegen fällt es mir hier gerade nicht negativ auf, aber Jan hat den Blickwinkel ein bisschen weiter unten und dann sticht das schon raus.
Ich baller das nochmal in die Story bei Instagram, dann wisst ihr auch ganz genau, wovon ich rede, weil das war sofort, ich bin eingestiegen, habe mich so umgeguckt, alles angetouched, so wie ich das immer mache, habe nichts gefunden und dann habe ich gedacht, Moment, was ist das denn? Ja, aber das ist tatsächlich im gesamten Innenraum das Einzige, was ich zu bemängeln habe.
Das ist doch gut. Wenn es nur eine kleine Klappe ist, dann ist doch eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich gelungen, würde ich jetzt sagen.
Definitiv.
Also dann kann man eigentlich auch schon vorwenden, wir haben noch gar nicht so richtig über die Sitze gesprochen, aber die gefallen dir scheinbar auch.
Die Sitze
nicht sind. Nicht nur die Farbe.
Die sind top. Das sind sehr bequeme Sitze, ausreichend sportlich, nicht zu sportlich, jetzt nicht irgendwie so M-Schalensitzmäßig sportlich, die zwar mega geil aussehen und cool sind, wenn man drin sitzt, aber wo es ja auch immer so eine kleine Hürde ist, rein und rauszukommen. Das haben wir hier nicht, das ist ein toller Sitz.
Ja, finde ich auch. Und auch wirklich wunderschöner Sitz. Der hat ja auch diese Absetzung in der Mitte, ist ja nur so ein relativ kleiner Streifen, der mit so einem Muster ist. ich weiß gar nicht, wie man das Muster beschreiben soll. Es sieht aus wie so dreidimensionale Quadrate, wollte ich gerade sagen. Sind ja dann logischerweise Würfel eigentlich, die da so ein bisschen abgesetzt sind. Und ich finde, das macht das nochmal so viel edler, obwohl es ja nur relativ wenig ist vom Sitz. Ich finde, das sieht richtig, richtig schick aus.
Ja, definitiv. Wobei man jetzt vielleicht für die Unwissenden einmal sagen müsste, das ist der gewöhnliche M-Sitz, ne? Also
ja, ja,
dieser aus dem normalen Vierer Grand Coupé. Also da hat jetzt Alpina keinen eigenen Sitz designt, aber es ist ein super Sitz und da hätte es auch keinen Anlass gegeben, irgendwas zu verändern.
Nö.
Und es sieht wirklich schön aus. Und dieser Streifen mit dem Muster, der ist ja auch quasi auf der Rückbank sogar durchgezogen.
Ja, ne? Genau.
Und der Vollständigkeit halber, auch wenn wir natürlich eigentlich die ganze Zeit vorne gesessen haben, für die Fotos und so, setzen wir uns ja trotzdem nach hinten. Ich mit meinen 1,83 habe in diesem doch sehr großen Auto, muss man ja auch sagen, auch mit dem Kopf kein Problem. Also ich sitze bequem.
Ja, also bei mir wurde es schon ein bisschen knapper. Ich saß nicht ganz so bequem mehr hinten, aber es war noch okay.
Ja. Kofferraum ist in Ordnung, wie ich finde, aber hat jetzt ja auch nichts mit Alpina zu tun. 470 Liter im Normalzustand, wenn man die Rücksitze umklappt, 1290 Liter. Aber im Kofferraum gibt es auch wieder ein Detail, dafür muss man Alpina einfach lieben. Und zwar gibt es ja so eine Kofferraummatte und die hat dann wieder so eine Einfassung von Alpina. Das sind einfach die Details.
Ja.
Also die allerwenigsten würden darauf achten, aber wenn ich den Kofferraum aufmache und ich sehe das, denke ich schon, das ist es einfach. Genau sowas erwarte ich halt von Alpina. Ne?
Ja, das ist das, was es dann irgendwo ausmacht. Und das haben wir jetzt im Innenraum gar nicht erwähnt, ist ja bei den Fußmatten das Gleiche. Ne?
Ja,
da hast du ja auch diese Alpina-Embleme da drauf und schon sieht die ganze Fußmatte einfach direkt so fünfmal teurer aus. Einfach weil dieses Emblem, die sieht ja auch, der hat auch einen vernünftigen Stoff und so weiter, aber durch dieses Emblem ist halt, dass man denkt, ja, hier ist richtig was Edles.
So muss es sein.
Möchte ich mal ein bisschen die Schuhe ausziehen vorher.
Ja, absolut. Gut, ich hätte gesagt, wir schließen den Kofferraum und wenn du nichts mehr hast zum Innenraum, dann machen wir mal die Haube auf.
Technische Daten.
Und das Erste, was, glaube ich, jedem ins Auge fällt, wenn man diese Haube aufmacht, sind zwei so doch sehr prägnante goldene Domstreben. Aber nicht so eine klassische Domstrebe, die meisten haben jetzt wahrscheinlich so vor Augen, vom einen Dom rüber über den Motor zum anderen, sondern wir haben eben extra nochmal drüber gesprochen, ob man das dann wohl auch Domstreben nennt. Aber es ist quasi vom Schlossträger nach hinten zu den Dömen. Ist dann Dömen?
Domen.
Domen?
Domen, ja.
Ja, zu den Domen. Ja, aber es ist mega prägnant, ne?
Ja, übelst. Also sticht sofort ins Auge. Ist allgemein schon von der Form relativ ungewöhnlich und dadurch, dass es dann auch noch in diesem Goldton abgesetzt ist, das springt sofort ins Auge.
Und mit Alpina-Schriftzügen natürlich versehen. Ne? Also auch hier keine halben Sachen.
Nee.
Das ist also schon mal optisch einfach lecker. Und da muss man ja sagen, in der heutigen Zeit, wo ja sonst in den Motorräumen eigentlich nicht mehr viel Schönes zu sehen ist, weil eigentlich immer nur alles trist und abgedeckt ist.
So eine riesengroße Plastikabdeckung in der Regel.
Und genau. Fertig. Ist sowas ja schon wirklich ja eine Wohltat, muss man ja sagen.
Willkommene Abwechslung.
Ansonsten ist auch hier natürlich grundsätzlich die Motorabdeckung aus Plastik, aber es steht eben wenigstens auch hier nochmal oder ist nochmal das Alpina-Logo drauf. Mhm. Und der Motor an sich ist natürlich schon ein Trumm.
Ich würde sagen, so langsam sollten wir vielleicht mal über die Eckdaten sprechen. Ich glaube, die Optik vom Motor, die interessieren nicht so viele Leute. Deswegen gehen wir mal auf die Innereien ein. Erstmal von der Basis her haben wir hier den S58-Motor, der auch im M4 und M3 zu finden ist. Das ist hier in dem Fall der S58V30. Ne? Motorencode Luca ist wieder am Start.
Mhm.
Das ist ein 3-Liter-Reihen-6-Zylinder Biturbo mit 529 PS. Also nochmal 34 PS mehr als der alte B4. Und 730 Newtonmeter haben wir am Start.
Ja. Drehmoment ist übrigens identisch zum B4, also beim Drehmoment haben sie nicht noch draufgepackt, aber 34 PS mehr und damit ja auch stärker als M3 und M4. Ne?
Mhm.
Also es war sicherlich auch nochmal so ein kleiner Win für Alpina, da nochmal zu sagen, jetzt haben wir hier nochmal richtig
kleine Kampfansage nochmal.
Nochmal was rausgeholt zum Ende der Baureihe. Und diese Mehrleistung haben sie über Kennfeldoptimierung gewinnen können, also Software. Und ich habe noch mal gelesen, es gibt ja noch nicht nur den Konfigurator, sondern auch die Pressemappe online. Das Ziel war es, mehr Drehfreude und ein noch exzellenteres Ansprechverhalten zu erzielen.
Exzellenteres.
So nehmen
wir es. Hört.
Ja. Mhm. Und interessant finde ich auch immer noch, also 730 Newtonmeter, das ist natürlich erstmal schon mal eine krasse Ansage. 730 Newtonmeter ist in jeder Fahrzeugklasse extrem viel. Aber es ist natürlich auch wichtig zu wissen, wann liegen denn diese 730 Newtonmeter an? Und das ist in diesem Fall schon ab 2500 Touren. Ne?
Und das ist für einen Benziner schon wirklich früh, ne?
Finde ich auch, ja. Also das ist schon sehr vielversprechend auf dem Papier. Dazu haben wir immer Allradantrieb und immer eine Achtgang-Automatik, die ZF 8HP 76. Ne?
Klar, natürlich.
Das weiß ich ja jeder.
Nicht zu verwechseln mit der 75, ne?
Genau,
ja, eben. Ganz was anderes.
Und das bedeutet dann in Zahlen 0 auf 100, 3,5 Sekunden, 0 auf 200, 11,6 Sekunden.
Kann sich schon gut sehen lassen. Was ich aber noch besser sehen lassen kann,
ja,
ist der Topspeed in meinen Augen.
Alpina-Spezialität.
Genau, da hat Alpina ja immer BMW einiges voraus oder BMW M teilweise halt auch. Und zwar haben wir 305 km/h. Der ist also nicht abgeriegelt.
Ja, das stimmt. Und ich habe auch noch mal vorher einmal kurz die Vergleichswerte natürlich. Also ein B4 ohne GT, der geht in 3,7 Sekunden auf 100. Und ich habe natürlich sicherheitshalber auch noch mal geguckt, M4 Competition X-Drive, wichtig, weil Allrad muss man ja auch mit Allrad vergleichen, 3,5 Sekunden, also exakt genauso schnell.
Mhm.
Beim Topspeed natürlich können sie nicht mithalten, da geht auch auf Wunsch nicht, also zumindest nicht offiziell, über 300.
Ja, deswegen, das ist schon immer cool. Und deswegen, wegen diesem Topspeed, muss ich kurz auch auf den Tankinhalt mal eben eingehen.
Oha.
Das machen wir nicht in jeder Folge. Ab und an reden wir darüber. Auf jeden Fall haben wir schon das ein oder andere Mal gesagt, dass wir jetzt kein großer Freund von kleinen Tanks sind.
Mhm.
Und hier haben wir halt auch 59 Liter. Da kann Alpina nichts für. Das ist ja so ein BMW-Ding, sag ich mal. Aber es ist halt ein Langstreckenbomber, der Wagen ja irgendwo auch. Wenn du dann damit eine Weile 300 fährst, ich glaube, dann bist du aber relativ schnell wieder bei der nächsten Ausfahrt und denkst, super, jetzt kann ich wieder tanken. Also
eine Weile 300, auch klassisches Szenario.
Ja, wenn du abends fährst. Ja. Aber trotzdem, ich finde halt wirklich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Italien runterfahre, nachts, wie auch immer, da hast du ja viel Platz.
5 Stunden 300 wieder, Klassiker.
Ja, nicht 5 Stunden, weil Tank ist ja schnell leer. Das ist ja das Blöde. Naja, aber allgemein schneller fährst, wenn du nicht durchgehend 300, vielleicht mal zwischendurch auf 280 runtergehst,
ja,
dann denke ich mal, wird es nicht allzu lange halten. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ein bisschen größerer Tank wäre da schon ganz cool gewesen bei dem Auto, ne?
Ja, du, grundsätzlich. Größere Tanks haben wir ja nun schon häufig hierfür plädiert.
Mhm.
Immer gut, ne? Also
ja,
kann man grundsätzlich nichts gegen sagen. Aber ja, wir wissen ja leider, dass das aktuell, vielleicht wird da auch nochmal eine Trendumkehr irgendwann folgen, aber aktuell ist es nicht in Sicht. Und leicht ist dieses Auto nämlich sowieso schon nicht, ne? Also mit einem größeren Tank wäre jetzt auch das Mehrgewicht irgendwie zu verkraften, denn wir haben eh schon ein Leergewicht von 1965 Kilo.
Wir kratzen an den 2 Tonnen. Mhm. Und das in der Klasse auch schon ordentliches Gewicht, aber heutzutage ja nicht mehr ungewöhnlich, ne?
Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt zu den Preisen kommen, die interessieren euch natürlich immer brennend, vielleicht nur noch schon mal hier der Hinweis, wir gehen dann natürlich gleich im Fahrenkapitel noch mal ausführlicher drauf ein. Der GT hat neben den kleinen optischen Überarbeitungen und der Mehrleistung aber auch noch mal ein überarbeitetes Fahrwerk bekommen, also mit anderen Stabis und so weiter. Und auch der Allradantrieb wurde noch mal minimal angepasst. Also nur, dass ihr schon mal das Gefühl dafür bekommt, okay, das ist jetzt nicht nur in Anführungsstrichen mehr Leistung und ein paar optische Veränderung. Es wurde da auch nochmal tiefergreifend, auch am Fahrwerk und so weiter, nochmal so kleine, aber feine Veränderungen wurden da vorgenommen.
Mhm.
Und das resultiert dann in einem Basispreis von 105.100 Euro.
Das ist schon eine Stange Geld, ne?
Das ist ziemlich viel Geld, aber um das Ganze zu relativieren, normalerweise heißt das ja nicht, wenn der Basispreis hoch ist, dass dann der Testpreis, Testwagenpreis oder halt die Ausstattungsliste kurz ist. In diesem Fall aber tatsächlich schon.
Richtig. Und zwar unser Testwagen hatte nämlich einen Preis von 115.370. Wir hatten also dementsprechend Extras von gut 10.000 Euro an Bord. Und das ist verhältnismäßig wenig wiederum.
Genau.
Heißt also, dass schon sehr viel Serie an Bord war. Weil es gibt ja auch viele Autos, wo dann der Basispreis erstmal ganz schön klingt.
Mhm.
Sobald du aber denkst, okay, ich will aber auch ein bisschen was drin haben, zack, hast du da mal eben kurz 20.000, 30.000 an Extras wieder reingepackt und das geht schnell heutzutage.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie so komplett utopisch. Von daher ist es in dem Fall, finde ich, der Unterschied zwischen Basispreis und Testwagenpreis, und der war ja gut ausgestattet, nicht voll, ja, aber gut ausgestattet, sage ich mal, finde ich das dann schon wieder okay irgendwo.
Absolut, ja. Vor allen Dingen, also ich denke da beispielsweise an die S-Klasse zurück oder so, die wir gefahren sind. Nur weil ein Auto grundsätzlich teuer ist, heißt es nicht, dass du es nicht noch viel, viel teurer machen kannst. So, genau. Ne? Und eine S-Klasse ist ja auch grundsätzlich gut ausgestattet, aber wenn du dann da ein paar feine Sachen haben willst, dann bist du schnell eher bei 40.000, 50.000 Euro an Extras. Mhm. Und hier hast du für 10 wirklich, also davon sind 4, 2 allein die Lederausstattung. Ne?
Ja.
So, das heißt, da ist wirklich schon sehr viel drin, was man eigentlich haben will. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen kurios fand, kein Hammer und Kardon Soundsystem. Ne? Ja. Und das hätte auch nur 550 Euro laut Konfigurator gekostet. Da haben wir jetzt schon gesagt, vielleicht stammt das noch aus der Zeit, als es irgendwie Lieferengpässe oder sowas gab.
Würde ich fast behaupten.
Anders können wir uns das eigentlich kaum erklären.
Nee, also wenn du schon ein Auto für 115.000 hast, weiß ich nicht, ob die 550 Euro jetzt noch so extrem wehtun.
Ja, eigentlich nicht, ne?
Nee, also ich will jetzt behaupten, dass da irgendwie vielleicht entweder Lieferengpässe waren oder vielleicht irgendjemand ein bisschen gepennt hat bei der Konfiguration.
Ja, das stimmt. Gut, und damit blicken wir natürlich auch nochmal auf den Gebrauchtwagenmarkt. Ich habe einmal noch geschaut, B4 der Baureihe G26 überhaupt. Die starten so bei knapp 70.000 Euro, sind ja dementsprechend auch maximal 3 Jahre alt. Und dann ist der Unterschied zum GT, wie ich finde, gar nicht so groß.
Genau. Es gibt tatsächlich aktuell 31 Stück bei Mobile. Das fand ich schon. Zum
Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme finde ich schon relativ überraschend. Also ich hätte gedacht, das wären weniger. Muss aber dazu sagen, dass einige davon Vorführer auch von Alpina direkt sind oder auch Neuwagen von Alpina direkt sind. Und der billigste aktuell steht für 96.000 zum Verkauf. Das ist ein roter.
Ja.
Hat auch so gut wie nichts gelaufen. Also wirklich jetzt, dass man einen findet, der schon viel gelaufen hat, dass man da sehen kann, okay, wo der Preis hingeht, ist natürlich schwierig beim Auto, was wie seit einem halben Jahr ungefähr zu bekommen ist. Ne?
Ja, absolut. Aber da finde ich dann eben halt diese 26.000 Euro im Vergleich zu einem fast 3 Jahre alten Auto mit, ich glaube, 60 gelaufen, würde ich schon fast tendieren, lieber den GT zu nehmen, wenn man es dann halt haben will. Plus, was mich wirklich überrascht hat, ist, für so ein doch spezielles Auto ist die Anzahl an verfügbaren Autos tatsächlich echt groß.
Ja, fand ich auch überraschend.
Und das wiederum spielt euch ja dann eventuell in die Karten, wenn ihr denn jetzt tatsächlich noch nach so einem sucht, haben wir vorhin schon eingangs erwähnt. Konfigurieren könnt ihr zwar noch, auf eure Wunschkonfiguration müsst ihr dann allerdings so ein bisschen hoffen.
Genau. Und es ist ja tatsächlich alles farblich im Angebot gewesen, ne?
Ja.
Bei Mobile. Also es sind jetzt nicht irgendwie nur die langweiligen Kombinationen, sondern wenn ihr irgendwas Ausgefallenes mögt, da werdet ihr was finden.
Da werdet ihr was finden. Also vielleicht ist euer passendes Auto nach dieser Folge dann ja tatsächlich in den Gebrauchtwagenbörsen zu finden.
Das kann gut sein, ja.
Und wie so ein B4 GT fährt, das finden wir jetzt gemeinsam heraus.
Fahren.
Also da wir beide ja keine Alpiner Neulinge mehr sind, muss ich ja sagen, ich habe immer einen Griff, den ich als erstes mache, wenn ich in einen Alpiner einsteige. Komfort Plus. Ich muss immer erstmal maximal komfortabel fahren. Und das habe ich ja auch schon bei der B3-Folge gesagt, so, ich finde diesen Komfort Plus-Modus, ne, das ist für mich so, also das ist Alpina.
Ja. So. Also im Prinzip nimmst du jetzt halt direkt am Anfang des Fahrtenkapitels eigentlich schon das Highlight wieder vorweg, weil ich finde auch dieser Komfort
Plus-Modus. Die Leute haben jetzt fast eine Stunde gewartet.
Ja, ja, ist auch okay. Das war jetzt auch keine Beschwerde, nur ich dachte, wir sparen uns das für ein bisschen später auf, aber ist auch egal. Also der Modus ist wirklich eine absolute Macht, aber das muss ich trotzdem nochmal erwähnen, ich finde dadurch diesen normalen Komfortmodus so heftig überflüssig, das regt mich immer wieder auf. Wie gesagt, ich verstehe einfach diesen Gedankengang, das habe ich schon 12-mal, glaube ich, erwähnt, aber entweder ich möchte komfortabel oder nicht. In welchem Moment sitze ich da und denke, Komfort Plus ist mir heute ein bisschen zu komfortabel, ich nehme Normalkomfort. So komfortabel möchte ich gerade nicht. Verstehe ich einfach nicht. Also deswegen könnte meiner Meinung nach der normale Komfortmodus einfach entfallen. Vielleicht ist es so ein bisschen auch einfach nur, um zu zeigen, hey, wir können noch komfortabler. Guck mal, das ist der Modus von uns, was ist. Das wird der Grund sein. Aber trotzdem denke ich mir, kannst du einfach den anderen einfach entfallen lassen. Also den braucht doch kein Mensch mehr.
Ja, die wollen wirklich nochmal vorführen, wie facettenreich sie dieses Fahrwerk und das gesamte Auto halt abstimmen können. Ne?
Klappt ja auch. Wie gesagt, das ist ja auch, es ist ja nochmal komfortabler als der normale, deswegen heißt er ja auch Plus. Aber wie gesagt, es macht halt den anderen Modus in meinen Augen komplett überflüssig.
Ja, ja, da hast du ja schon dich, das ist ja ähnlich wie bei mir, die Lederqualität. Das ist ja so dein Aufregerthema. Ne?
Ja, ein bisschen vielleicht schon. Deswegen soll nicht ausarten, aber auf jeden Fall, der Komfort-Plus-Modus ist wirklich eine absolute Macht.
Also ich muss wirklich sagen, und das ist echt, das klingt jetzt irgendwie so plakativ und werblich, aber wenn man in so ein Alpina einsteigt, ich bin jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert von diesem Facettenreichtum, das so ein Auto abdecken kann, ne? Das habe ich jetzt auch schon bei der B3-Folge gesagt, aber es ist hier wieder so prägnant. Steigst da ein, du stellst Komfort Plus ein. Das ist wirklich wie so eine Sänfte, aber ohne schwammig zu wirken. Nee, ne? Also das ist wirklich, das ist einfach komfortabel und trotzdem so, dass du denkst, das ist einfach richtig, richtig gut abgestimmt. Ne?
Du merkst halt auch, dass der Wagen halt auch für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist.
Ja.
Weil das hätte ja sein, wenn er jetzt irgendwie dieser Komfortmodus einfach so geisteskrank schwammig wäre, dann würdest du niemals auf die Idee kommen, okay, im Komfort-Plus-Modus möchte ich jetzt 300 km/h fahren.
Ja.
Aber in dem Fall hast du sofort das Gefühl, kein Problem.
Kann du hast gehen. Auch so das Gefühl, dass alles nochmal so ein bisschen, also du bildest dir ein, die Gaspedal-Kennlinie ist auch nochmal ein bisschen weniger direkt, alles nochmal so ein bisschen sanfter abgestimmt, aber halt so, dass du nicht das Gefühl hast, boah, das Auto ist irgendwie gedrosselt oder irgendwas. Du kannst ja trotzdem auch schnell fahren damit, wie du schon sagst, aber es ist halt so entspannt.
Ja, ohne viel Rucken und sowas, weil das, finde ich, ist auch wichtig und das können auch viele Hersteller in meinen Augen nicht so gut. Das, was du gerade mit der Gasannahme gesagt hast. Viele machen dann ja im Komfortmodus so, dass es so teigig wird dann irgendwie. Dass du so das Gefühl hast, okay, du gibst Gas und irgendwie passiert einfach nichts. Und dann musst du
erst so Widerstand überwinden.
Genau, und dann musst du unnötig viel Gas geben, wodurch es dann wieder ein bisschen ruckeliger wird. Und bei Alpina hast du gar nicht das Gefühl, dass irgendwie Leistung weggenommen wurde oder irgendwas, dass du das irgendwie denkst, okay, passiert hier irgendwie noch was? Der ist ja trotzdem sofort da, der Motor, aber halt geschmeidig. Also ich weiß gar nicht, wie die das genau machen, weil du musst relativ wenig Gas geben, trotzdem kommt sofort Vortrieb, aber ohne, dass es irgendwie so ruckt, sondern einfach so direkt, jopp, da bin ich und los geht's. Das kann Alpina wie kaum jemand Zweites, würde ich sagen.
Ja, muss ich auch sagen. Und dann, und das ist für mich wirklich jedes Mal dieser Aha-Moment, dann wechselst du in Sport Plus und plötzlich ist es ein komplett anderes Auto. Ja. Also das ist wirklich, also das sagt man auch immer so schnell daher, sagt man, ja, fühlt sich komplett anders an, aber es fühlt sich wirklich komplett, also alles verändert sich und das Auto fährt trotz, also fährt plötzlich ganz anders, aber trotzdem noch Alpina-like irgendwie.
Trotzdem immer noch gediegen, ist nicht so, nicht M-mäßig, sag ich mal,
genau,
nicht
ist aggressiv. Genau, nie so krawallig wie ein M4.
Ja, genau, und trotzdem ist es vom Gefühl ein anderes Auto.
Genau.
Also, ja. Hatten wir ja tatsächlich beim B3 Touring auch schon gesagt, diese Spreizung ist verrückt irgendwie, ne?
Ja, und das kann Alpina wirklich, also das haben die perfektioniert, muss man einfach sagen. Und trotzdem, also das Auto fährt dann plötzlich richtig agil, Fahrwerk ist ganz anders, das Auto ist viel wacher so und trotzdem nie so aggressiv sportlich wie jetzt ein M-Modell. Aber ich würde sagen, so nehme ich das auch immer wahr, haben wir ja auch da auf unserer Landstraßentour gemacht und später sind wir auch noch Autobahn gefahren. Man testet das mal so, so geht's mir. Dann denkst du, jo, krass, du hast diesen Aha-Effekt jedes Mal aufs Neue. Dann fährst du so ein paar Kurvenkombinationen so. Aber ich merke selber, und es liegt nicht daran, dass ich jetzt alt bin, ich wechsle dann wieder in Komfort Plus. Mhm. Weil ich für mich selber dann denke, jo, habe ich gemacht, krass, wie sich das Auto fährt, richtig gut, aber brauche ich jetzt nicht.
Ja. Ging mir tatsächlich genauso. Und das, obwohl ich ja, sag mal, ein bisschen unentspannter bin als du jetzt vielleicht, ist es trotzdem so, dass ich bei dem Auto ein paar Kurvenkombinationen schnell genommen habe im Sport Plus und habe da gedacht, jo, okay, krass, macht er gut, kann er?
Ja.
Brauche ich aber nicht.
Ja.
Sondern man ist wieder in Komfort Plus gegangen und ist dann so auf dieser Drehmomentwelle einfach so ein bisschen dahin geglitten. Du warst ja trotzdem schnell. Also du bist ja nicht, dass du jetzt sagst, jetzt fahre ich auf einmal komplett wie so eine lahme Ente. Du bist trotzdem schnell, aber du bist halt so unnormal entspannt schnell.
Genau.
Und das ist irgendwie, ja, weiß nicht, so ein erhabenes Gefühl irgendwie.
Wir haben ja noch beide dann gesagt, also jeweils als der andere dann gefahren ist, dass man gar nicht dieses Bedürfnis hat, auch irgendwie einen Kickdown oder so zu machen.
Gar nicht.
So, du musst einfach mehr so auf diesem Drehmoment, weil das ja eben auch schon bei 2.500 hast du ja schon ein maximales Drehmoment von 730 Newtonmeter. Und dann bist du einfach immer so am Surfen. Du musst auch gar nicht ausdrehen, die Gänge. Das kann das Auto alles, macht das auch mega gut und ist ultra schnell, aber du brauchst es gar nicht.
Ja.
Einfach so, so immer so zwischen 2 und 4.5 dich aufhalten und du bist trotzdem extrem schnell.
Ja. Komplett. Und da finde ich auch krass, wie die Lenkung das irgendwie mitmacht. Weil die ist ja in Sport Plus schon sehr direkt, sag ich mal.
Ja.
Im Komfort Plus Modus ist sie nicht mehr so direkt. Trotzdem aber nicht so, dass du denkst, du hast kein Feedback mehr. Nicht jetzt wie jetzt vielleicht zum Beispiel in der S-Klasse oder sowas, wo du denkst, ja, da möchte ich auf keinen Fall irgendwie eine Kurve schneller nehmen. Du hast trotzdem noch genug Feedback, aber es ist dadurch so ein bisschen entspannter, sag ich mal, um die Mittellage, sodass du halt, wenn die Straße mal nicht ganz so geil ist, wenn der Belag so ein bisschen schlechter ist, 0,0 Nervosität in der Lenkung hast. Also du hast so genug Spiel, dass es entspannt bleibt und trotzdem aber richtig viel Feedback, was irgendwie ungewöhnlich ist, sag ich mal. Man kennt es so nicht, es ist halt irgendwie schwer, so richtig zu verarbeiten, macht aber ein richtig gutes Gefühl irgendwie.
Ja, also ich muss auch sagen, die Lenkung ist fabelhaft und die ist ja auch so grundsätzlich wie bei vielen BMW etwas schwergängiger. Mhm. Also es ist nicht so eine City-Lenkung so, wie wir das manchmal hier so halb im Witz sagen. Aber wie du gerade beschrieben hast, du hast, egal in welchem Fahrmodus, trotzdem jedes Mal das Gefühl, du weißt genau, was das Auto macht.
Ja, so. Du kannst perfekt positionieren.
Und das ohne, bei so einem großen, schweren Auto, ja, auch.
Genau.
Und ohne, dass sich das überspitzt oder so anfühlt. Ne?
Richtig.
Muss ich auch sagen. Also Fahrwerk, Lenkung, diese Abstimmung, das haben die wirklich, ich habe auch gelesen, für den GT angeblich die Feinabstimmung der Lenkung nochmal angepasst. Mhm. Also ja, es ist ein richtig, richtig guter Job, was die Fahrwerksingenieure da bei Alpina über die Jahrzehnte so geleistet haben. Da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor. Es ist echt enorm.
Aber es ist ja irgendwie, also es klingt so blöd, aber es ist ja irgendwie alles. Also alle Komponente greifen so perfekt ineinander, was es dann zu diesem Erlebnis ja irgendwie macht. Es ist alles so unaufgeregt perfekt irgendwie.
Ja, das stimmt.
Deswegen kann man es irgendwie, kann man schwer sagen, okay, die Fahrwerksingenieure, weil einfach gefühlt alle da einfach so gut zusammenarbeiten, dass es insgesamt einfach extrem harmonisch einfach ist.
Wobei ich trotzdem sage, dass man das Fahrwerk bei so einem Alpina immer noch mal besonders hervorheben muss, weil ich ja auch schon mal das Glück hatte, die auch schon mal auf der Rennstrecke fahren zu können. Also jetzt nicht das GT-Modell, aber B3, B4 auch. Und was ich jedes Mal so faszinierend finde, ist, dass die ja auch auf der Rennstrecke performen, was man jetzt ja von einem Alpina nicht wirklich erwartet und wo wahrscheinlich auch die allerwenigsten Alpinas eingesetzt werden, aber auf so eine ganz faszinierende Art und Weise. Du hast trotzdem Bewegung im Auto, also die sind nicht so straff oder starr wie ein M-Modell. Also du hast Bewegung im Auto und trotzdem weißt du aber, dass du da dich drauf verlassen kannst, dass das Fahrwerk seinen Job gut macht. Also es ist so ein ganz anderes Erlebnis, damit schnell zu fahren, auch auf der Rennstrecke. Und deshalb ist es für mich noch mal wieder noch faszinierender, wie sie es von der Straße hinbekommen, wo ja wahrscheinlich 95% aller Alpina immer unterwegs sind, dass du halt eine gute Straßenabstimmung hast in allen Modi und das trotzdem auf der Rennstrecke funktioniert. Weil, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, fahr mal mit dem GT3 über eine schlechte Landstraße, dann hoppelt das Auto halt so, ne? Und das hast du hier, hast du in alle Richtungen alles extrem abgedeckt.
Und was dann auch noch dazu kommt, auch noch Autobahn, ne? Hohe Geschwindigkeiten.
Ja.
Viele Autos, die ja auf der Landstraße gut performen, sind dann wieder auf der Autobahn super nervös.
Ja. Aber ja, das ist echt, ja. Also, ich muss wirklich sagen, das ist echt krass. Also, das ist wirklich, und dadurch passt man selber, finde ich, seinen Fahrstil komplett an, ne? Eine Sache ist mir so aufgefallen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal beim B3 gesagt. Wenn du jetzt in Komfort Plus bist, dann hast du natürlich die Automatik in D. Und wenn du jetzt doch einfach mal, um es zu testen, am Ortsausgang beispielsweise dann einen Kickdown machen willst, allein schon, weil es 8 Stufen sind, sortiert die sich schon einen kleinen Moment. So, ist jetzt nicht schlimm, aber es fällt auf. Wenn du dann in S gehst, du kannst ja das Getriebe separat auch in S stellen, geht das viel schneller, also ist sie viel präsenter, aber dann hält sie mir persönlich die Gänge zu lang. So, gerade wenn du dann wieder langsamer, du willst nur einmal durchbeschleunigen und dann hält sie die noch so lang. Das heißt, wenn man so fahren möchte, ist eigentlich der manuelle Modus perfekt. Weil dann kannst du schon vorm Ortsausgang so entsprechend runterschalten und dann aber auch entsprechend schnell, weil dieses Ausdrehen, damit kommen wir jetzt einfach vielleicht auch mal zum Motor, dieses Ausdrehen, das macht er zwar super, aber das brauche ich gar nicht.
Ja, komplett. Ich würde gerne noch kurz beim Getriebe bleiben. Hast du denn aber irgendein Beispiel gerade so parat, wo das beim Sportmodus gut funktioniert? Also irgendein Auto? Weil gefühlt ist das für mich die Definition von einem Sportmodus, wenn du halt auf Automatik fährst, das einfach unnötig lang die Gänge hält und das in der Regel immer dazu führt, dass ich denke, Sportmodus ist für mich manuell schalten. Ja. Deswegen fand ich ja damals bei dem F31 das schade, dass er nur diese kleinen Schalttasten hatte. Weil wenn du mal diesen Moment hast, dass du sagst, jetzt fahre ich mal zügig, weil der Alpina das ja nun mal kann, dann möchte ich selber schalten.
Ja.
Weil Sportmodus gefällt mir im Automatikmodus gefühlt nie. Also mir fällt zumindest gerade kein Auto ein, wo ich gedacht habe, ja, der macht das gut. Was aber auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar ist, weil der denkt ja gerade, oh, wir fahren gerade sportlich, da muss ich immer auf Drehzahl sein. Mhm. Aber du kannst ja auch, wie wir gerade schon gesagt haben, sportlich fahren, ohne die ganze Zeit die Gänge nur irgendwie oder den Motor bis ins Verderben zu drehen, sag ich mal.
Ja.
Gerade bei einem Auto, wo bei 2500 schon das volle Drehmoment ist.
Ja.
Da brauchst du es halt nicht. Aber deswegen ist halt dieser Automatikmodus auch in der Regel dann so ein bisschen, ja, irgendwo überfordert dann vielleicht mit dem, was du gerade eigentlich möchtest.
Grundsätzlich hast du ja, glaube ich, recht. Und wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, fällt mir auch so ad hoc kein Auto ein, wo ich wirklich sage, da funktioniert der Sportmodus von der Automatik richtig gut oder so, wie man es halt jetzt gerade halt besprochen hat. Aber es gibt ja manchmal so Situationen, da willst du mal kurz, also du bist gerade am Chillen, aber dann willst du vielleicht mal eben ein Auto überholen oder so. Mhm. Und dann, wenn du dann quasi in S wärst, dann würde er halt nach dem Überholvorgang unnötig lange den Gang halten. Ja. Das heißt, du gehst dann eh immer, also ich zumindest immer ans Pedal und schaltest.
Genau, so mache ich es nämlich auch. Wenn ich weiß, ich überhole gleich, gehe ich schon den richtigen Gang, bevor ich dann, manchmal ist es ja auch so, da hast du vielleicht so eine Gedenksekunde, die auch dämlich ist, weil du gibst ja genau im Moment Gas, wo du gerade Beschleunigung brauchst. Gerade beim Überholen hast du ja vielleicht auch nicht so viel Zeit dann.
Ja.
Dementsprechend gehst du schon den richtigen und dann kannst du auch direkt danach selber wieder hochschalten oder du gehst wieder in entspannten Automatikmodus halt, ne?
Ja.
Deswegen, also so Sport, Automatik ist, ja, selten finde ich wirklich gut. Oder also zumindest wüsste ich jetzt kein Beispiel, wo ich das richtig top finde.
Ja, hast du recht. Motor?
Über jeden Zweifel haben, ne? Was willst du da sagen? Also wirklich sowas von souverän, finde ich. Also es beschreibt eigentlich den Motor eigentlich am besten gefühlt, das Wort. Der ist so kraftvoll, trotzdem irgendwo zurückhaltend irgendwo. Also gerade was jetzt so den Sound auch so ein bisschen belangt. Weil der einfach nur so dumpf da vor sich hin blubbert, wollte ich gerade sagen, blubbern tut er nicht, aber man hört ihn kaum und es ist so, ja.
Ja, also ich würde diesen Sound als sehr sonor beschreiben, man hört raus, dass es ein Sechszylinder ist, aber eben, ja, jederzeit viel, viel zurückhaltender als auch da ein M-Modell, wo wir auch schon häufig drüber gesprochen haben, die ja auch mittlerweile zwar sehr laut sind, aber für meinen Geschmack auch oft einfach, ja, komplett beliebig so und auch kein schöner Sechszylinder-Sound, so wie man ihn von früher vielleicht kennt. Von daher, das passt hier beim Alpina mega gut und deshalb waren wir, glaube ich, auch beide so ein bisschen überrascht, wie der von außen klingt, weil von innen klingt der deutlich zurückgenommener, würde ich
halt
sagen.
Kaum wahrnehmbar sein. Also doch, nee, kaum wahrnehmbar ist eigentlich Quatsch, er ist aber nicht präsent.
Ja, genau. Das Einzige, wo ich dann gesagt habe, deshalb habe ich eben auch schon gesagt, für meinen Geschmack brauchst du diesen Motor auch nie wirklich ausdrehen. Obenrum klingt auch der sehr beliebig, finde ich. Da wird er, also ist nicht schlecht, aber könnte alles sein so.
Ja, und da ist er auch ein bisschen mehr wahrnehmbar und das passt gar nicht so. Also du möchtest es eigentlich nicht so richtig, finde ich, in dem Wagen.
Ja, definitiv. Aber was ich auch sagen muss, ich bin ja dann ganz zum Schluss noch mal ein etwas längeres Stück Autobahn gefahren. Jetzt nicht klassisch die ganze Zeit 300, so wie du das immer machst, so. Aber ich habe zumindest mal durchbeschleunigt und bin auch mal so bis knapp 92 einmal so hoch. Da muss man sagen, also erstmal natürlich logisch 529 PS, das Ding geht brutal ab. Aber ich habe mir auch eingebildet, dass ich tatsächlich gerade obenrum diese 34 PS tatsächlich spüre, dass da noch mal ein Tacken mehr kommt als beim Vorfacelift, also beim normalen B4. Und wie dieses Ding über 200 noch zulegt, ne?
Mhm. Er marschiert einfach weiter, ne?
Das ist
wo
wirklich,
vielen so ein bisschen die Luft langsam ausgeht, da denkt er sich, okay, ich bin noch voll da.
Ich gehe genauso weiter wie vorher,
ne? Ja, ist echt krass, finde ich auch. Also der Druck, der lässt irgendwie wirklich gar nicht nach, ne?
Ja. Das ist richtig. Also, das ist so dieses klassische, auch da wieder dieses Alpina-Ding. Wie so ein Highspeed-Zug.
Ja.
So, einfach so. Und der könnte wirklich, wenn der Tank nicht leer geht, könntest du damit wahrscheinlich, und das der Verkehr zulässt, wirklich die ganze Zeit ganz entspannt 270 plus fahren.
Und aber das ist das, was ich ja vorhin so ein bisschen meinte. Es ist halt so ein Auto, was überhaupt nicht anstrengend ist, schnell zu fahren. Nee. Und dadurch würde ich persönlich, wenn ich so ein Auto hätte, auch wirklich viel schnell fahren, gerade wenn ich irgendwie nachts unterwegs bin und wenig Verkehr ist. Und dann könnte der Tank schon relativ schnell, glaube ich, leiden.
Ja, ist dann halt so.
Ja, und ist dann blöd, wenn man halt direkt wieder ranfahren muss und denkt, okay, eigentlich könnte ich hier eine Bestzeit hinlegen.
Das Einzige, was du dann machen kannst, ist halt langsamer fahren, ist ja auch keine Option.
Das ist keine Option, ne? Das bringt nichts.
Aber das ist ja letztendlich so dieses, für mich, das klassische Alpina-Rezept. unaufgeregt schnell fahren.
Ja, genau.
Das ist es einfach. Von daher, wenn du nichts mehr hast, können wir von mir aus schon ins Fazit gehen.
Ja, gerne.
Fazit.
Also, auch der B4 GT ist für mich ein Alpiner, wie ein Alpiner sein muss. Ne? Also, souverän, extrem kraftvoll, komfortabel, relativ dezent. Klar, man kann sich jetzt drüber streiten, ob so goldene Felgen und goldene Dekore noch dezent sind, aber ich würde es trotzdem noch unter dezent verbuchen. Und es ist wirklich vom Fahren, auch wenn man schon ein paar Alpinas gefahren ist, ich komme da nicht drüber hinweg. Es ist jedes Mal so ein Erlebnis und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das sein muss, wenn man noch nie einen Alpina gefahren ist. Ich stelle mir immer so vor, du bist jetzt vielleicht mal ein M3 gefahren und dann steigst du da ein. Dann hast du plötzlich M3 Performance oder auch M4 Performance in diesem Fall. Aber das eine Spektrum ist quasi genauso und auf der anderen Seite hast du plötzlich einen ungeahnten Komfort, wo du vorher beim M3 denkst, das gibt's ja gar nicht. So, und das finde ich so, ja, das ist so für mich perfekt. Und da ist der B4 GT genau wie fast alle Alpiner, die ich gefahren bin, diese perfekte Lösung. Du kannst ultra komfortabel fahren, aber du kannst, wenn du willst, auch ziemlich schnell fahren, aber unaufgeregt. Mhm. Ende.
Also, das, was du gerade sagst, diese perfekte Lösung. Im Prinzip ist ja dieses, hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, diese Ein-Auto-Lösung. Also, wenn es eine Ein-Auto-Lösung gibt, ist es ein Alpiner. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, es gibt kaum ein Auto oder zumindest wüsste ich jetzt keins, was mir so in den Kopf kommt oder eine Marke, sag ich mal, die ein Auto bietet, was alles abdeckt irgendwo und alles so gut abdeckt. Von daher ist das irgendwo, wäre das halt die Lösung. Ne? Also, es ist wirklich einfach fantastisch, wie sich so ein Alpiner fährt. Diese Spreizung kann einfach gefühlt nur Alpina. Unfassbar komfortabel, extrem schnell, einfach top, wirklich. Der B4 GT im Speziellen hat für mich nur ein kleines Problem, dass es halt auch den B3 GT als Limo gibt. Ja. Haben wir schon eingangs erwähnt. Ist halt in meinen Augen das schönere Auto. Wiegt fast 100 Kilo weniger, also 90 Kilo weniger. Kostet 2000 Euro weniger. Wäre halt für mich ganz klare Entscheidung, okay, für mich wäre es auf jeden Fall der B3 GT, aber das ist ja am Ende des Tages Geschmack. Vom Fahren her werden die sich nicht viel geben und vom Fahren her bin ich mir sicher, sind beide einfach absolut Sahne.
Ja.
Dementsprechend ist es da einfach dann nur eine Entscheidung, okay, welchen Wagen finde ich schöner. Und für mich persönlich wäre es der B3, aber in dem Fall der B4 macht absolut nichts falsch. Also wirklich ein extrem gutes Auto.
Ja, und wie wir eingangs gesagt haben, hat Alpina den, ob nun bewusst oder unbewusst, den B4 GT natürlich auch clever positioniert. Denn wenn man jetzt vom Gran Coupé wirklich eine sportliche Version haben möchte, gibt es ja auch keine M-Version. Das heißt, dann konntest du so oder so nur zu Alpina gehen. Das heißt, das ist schon mal dann einleuchtend und eindeutig. Ich bin bei dir. Also, da ich ja nun auch noch ein riesen Kombi-Freund bin, wäre es bei mir natürlich immer B3 GT als Touring. Das wäre so perfekt. Aber ja.
Also ich würde tatsächlich auch den Touring nehmen, nur ich meinte jetzt so direkt im Vergleich, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne Stufenheck, ja, vier Türen, gibt's ja noch den B3 als Limo so.
Absolut, ja. Aber also, ja, aber absolute Geschmackssache am Ende des Tages. Gibt sicherlich auch genügend Leute, die genau diese coupéhafte Form bevorzugen, klar, oder auch die Niere schöner finden. Also von daher, das ist ja gut, dass es halt diese Vielfalt gibt, mhm, und ja auch gut, dass es jetzt zumindest, auch wenn Gebrauchtwagen ja streng genommen das falsche Wort ist, weil die meisten davon neu sind, aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt es noch viele neue B4 und B3 GT gibt. Und das bringt uns eigentlich, streng genommen, zum einzigen kleinen Downer hier im Fazit. Ne? Wir haben es eingangs schon einmal besprochen hier, als wir über die Folge geredet haben. Denn wenn man ganz ehrlich ist, dann sind ja B3 und B4 GT vielleicht noch zusammen mit dem B8 GT, der ja auf 99 Autos limitiert ist, die letzten ihrer Art. Ne? Das sind wirklich so gesehen die letzten neuen Alpina aus Buchlohe, also die da in Buchlohe gebaut werden.
Ja, das gibt es leider zukünftig nicht mehr.
Und da habe ich ehrlicherweise schon eine kleine Träne hier im Auge, muss ich sagen.
Ich sehe es gerade.
Ja, also, ja, weil das ja wirklich auch eine Herzensmarke von mir ist und ich ja auch immer noch irgendwie hoffe, dass in nicht allzu ferner Zukunft mal ein Alpina bei mir in der Garage steht. wird es natürlich jetzt dann nicht einfacher, weil, ja, dann gibt es ja nicht mehr neue. Also werden wahrscheinlich viele Besitzer nicht wechseln.
Mhm. Die werden die wahrscheinlich dann noch länger fahren und die haben ja eh schon immer ordentlich Kilometer. Also viele gibt es zumindest, die ordentlich Kilometer reißen mit den Dingern.
Ja. Oh. Und wahrscheinlich, das sage ich jetzt mal so, wenn wir jetzt irgendwie uns diese Folge in 3 Jahren anhören, dann sagt man, oh, damals hätte man mal so einen B3 GT noch sich schnappen sollen. Da gab es noch eine große Auswahl.
Ja, ja, klar.
Ja, schade. Aber das ist so wirklich das Einzige, wo man sagt, das ist ein bisschen traurig. Ansonsten, ob nun B3 oder B4 GT, wirklich tolle Autos.
Ja, absolut, wirklich. Einfach nur fantastisch.
Von daher, auch wenn es ähnlich wie in der letzten Folge fast schon rhetorisch ist, unsere Frage, hattest du Fahrspaß?
Kann man so sagen, ja, doch. Und du?
Hm, Dito.
Ja, hätte das gedacht.
In den letzten Folgen läuft's gut, ne?
Ich habe wirklich gerade noch überlegt, hatten wir eigentlich schon lange kein Auto mehr ohne Fahrspaß, glaube ich.
Ich guck mal hier kurz in unsere Liste, wo, ob es mir irgendwo auffällt, so das letzte, was, ja, wahrscheinlich der L-Rock, ne?
Oder? Ja. Nicht nur wahrscheinlich.
Nee, also der definitiv, aber ich glaube danach, ich gucke hier gerade rein.
Welche Nummer waren das?
33.
33.
Danach Urquattro, Carrera S, M340D, 27S, CLA, Focus, LaFerrari. Mhm. Da würde mir jetzt keins einfallen.
Nö.
Am Pass der L-Rock.
Ah, man run. Vielleicht schaffen wir ja 10 Autos am Stück mit Fahrspaß.
Oha. Wer weiß. Ja. Ah, okay. Gut, damit sind wir ja mehr oder weniger auch schon am Ende der Folge 41. Natürlich kommt jetzt nochmal der Ausblick auf die Folge 42. Achtung, Achtung.
Ich würde gerne an der Stelle den Druck erstmal ein bisschen aufbauen. Ich finde, den Motor hört man da sehr gut raus.
Luca wieder hier.
Ja,
Luca.
Ich möchte da gerne mal ein bisschen triggern.
Okay, also
dieses
Auto müsst ihr erkennen. Also wer das nicht erkennt,
der ist absolut kein Autofan, wirklich.
Der kennt sich gar nicht aus, sagt Luca.
Ganz so extrem vielleicht nicht, aber wie gesagt, ich finde, das kann man raushören. Deswegen, Sound ab.
So, und jetzt wisst ihr ja alle, um welches
Auto
es geht.
Schon
eigentlich können wir direkt sagen, um welches Auto es geht, ne? Ja. Machen wir natürlich nicht. Aber ich bin gespannt, ob das wirklich so eindeutig für die meisten ist, weil es könnte auch ein anderes Auto sein, selbst wenn ihr den Motor erkennt.
Ja, ja, deswegen sage ja bewusst den Motor, ne?
Ja, okay.
Das ist schon ein kleiner Hinweis.
Gut, gut. Da geht's dann in 2 Wochen mit weiter. An dieser Stelle möchten wir nochmal Danke sagen bei Alpina. Das war wirklich ein richtig, richtig cooler Tag. Es war mega, einfach mal zu sehen, wie diese Autos in Buchloe entstehen. Also wir waren ja auch noch streng genommen echt zu einer guten Zeit da, ne? Wo wir noch wirklich das Ganze uns richtig angucken konnten. Mhm. Von daher vielen Dank, dass wir da die Möglichkeit hatten. Vielen Dank auch an Mirko fürs Rumführen und zur Verfügung stellen des Autos. Hat mega Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich inständig, dass wir im nächsten Jahr vielleicht nochmal vorbeischauen können, ne?
Ja. Und ich möchte auch nochmal an der Stelle irgendwie einmal kurz noch ein kleines Shoutout ans Allgäu geben.
Mhm.
Und zwar, das hatten wir so auch gefühlt noch nie bei einem Fahrtermin, dass wir losgefahren sind und uns einfach gesagt wurde, egal in welche Richtung ihr fahrt, da sind sowieso geile Straßen. Normalerweise haben wir gerade im Norden oftmals das Problem, dass wir erstmal ein bisschen suchen und denken, oh scheiße, erstmal aus der Stadt raus.
Ein bisschen ist auch gut.
Ja, da ist schon mal eine halbe Stunde wieder vergangen, erstmal aus der Stadt raus, die Straßen werden trotzdem nicht gerade richtig toll. Und da ist wirklich so keine geführte Fahrt gewesen. Es war keiner dabei, der sich da der ortskundig war, sondern wir waren nur zu zweit unterwegs. Und wir sind losgefahren, es war einfach, egal wo wir abgebogen sind, es war einfach mega. Also die Straßen sind wirklich ein Traum.
Richtig wenig los, ne?
Ja.
Also ja, stimmt.
Deswegen, also wir würden sehr gerne wiederkommen.
Absolut, ja. Also für alle, die im Allgäu wohnen, Shoutout an euch. Ihr habt's gut. Ihr wisst nicht, wie das hier ist in Norddeutschland.
Ja.
Ja, stimmt, guter Hinweis. So, und damit würde ich sagen, vielen Dank auch an dich, Luca. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und in 2 Wochen hören wir uns dann mit dem mehr als eindeutigen Auto wieder.
Genau. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.